uns unsere Häupte beugen. Herr Jesus, der Hirte von der großen Herde, wir sind dir so dass wir nie dir zahlen könnten für die Liebe, die du ausgegossen hast in unserem Herzen. Wir fühlen uns so unwürdig, während wir unsere Häupte beugen und in deiner Gegenwart stehen. Wir fragen dich, dass du uns reinigst von aller Fehler und Sünde. Wir bitten, dass du unsere Körper kräftigen möchtest heute. Viele sind krank und beladen. Das ist hier zu sehen an diesen Taschentüchern und bitte, die kommen auch per Telefon und von überall. Und wir glauben, dass wir enden diese Weltgeschichte jetzt. Und bald wird die Zeit schwinden in die Ewigkeit hinein und wir möchten bereit sein für jede Stunde, für jene Stunde. Und das ist auch, warum wir uns versammelt haben hier heute Morgen. Das ist, dass wir uns vorbereiten für jene Zeit. Und mir ist gesagt worden, dass viele telefonisch heute Morgen durchs ganze Land von Küste zu Küste mit uns verbunden sind. Und wo auch unsere Stimme hinkommen, möge diese kleine Gruppe gesegnet sein. Heile die Kranken, die unter ihnen sind. Und ich bete, dass du auch ihre Seele reinigen möchtest von allem Bösen. Und hilf uns hier heute Morgen in der Tabernakel, dass wir auch uns erfreuen mögen an diesem großen Vorrecht. Und wir fragen, dass du zu uns sprechen wirst heute durch dein geschriebenes Wort. Und möge der Geist uns die Dinge offenbaren, die wir brauchen, während wir jetzt im ganzen Lande jetzt versammelt sind. Und wir haben das Gefühl, wir sind ein kleines Volk. Aber doch, dass wir einen Platz haben unter den Erlösten, weil wir glauben oder haben geglaubt an Jesus Christus. Gewähre diese Dinge uns, Herr, und wenn wir dann die Versammlung schließen und zu unseren verschiedenen Heime gehen durch das ganze Land, mögen wir dann sagen, wie die von Emmaus, ja brannte unser Herzen nicht in uns, während er sprach zu uns, als wir auf dem Wege waren. Und nun, Vater, ich weiß, dass was ich sagen würde, würde ganz bestimmt nicht zureichen. Mit diesen feinen Christen durch das ganze Land jetzt, die angeschlossen sind, also es würde einfach nicht ausreichen. Also es könnte einfach nichts geben, was ich sagen könnte, was wirklich etwas Gutes bewirken könnte. Weil wir sind alle von der gleichen Sorte. Wir sind Menschen, Sterblichen, aber lass der große Heilige Geist sprechen. Möge er das Wort zu fassen bekommen und nur sich selber offenbaren. Wir warten jetzt auf ihn. Im Namen Jesu. Amen. Ihr könnt euch setzen. Ich bin selber ein bisschen überrascht. Ich sagte meine Frau, und wenn es vielleicht so ist, dass sie auch mithört in Tucson, also ich habe nicht gedacht, dass ich irgendeine Versammlung haben sollte hier, wenn ich zurückkomme. Und ich habe sogar keine Kleidung mitgebracht. Und ich sagte zu meiner Schwiegertochter, also sie hat meine Jacke gebügelt. Und ich sagte, also ich stehe jetzt hinter dem Pult und sie wissen nicht, aber die Hose ist anders als die Jacke. Und so, also ist eigentlich die Kleidung, die ich zu Hause trage. Aber Meda hat mein Hemd geplättet und alles. Auch kümmere dich nicht, alles ist fein in Ordnung. Und nun, wir haben hier eine Bitte. Und es gibt einen wirklich teuren Bruder. Und ich denke, dass Prescott, ich glaube, ist auch heute Morgen telefonisch mit uns verbunden in Prescott, Arizona. Und der Vater von Schwester Mörtje war unterwegs zu der Versammlung, so wie ich begriffen habe, und musste aufgenommen werden im Krankenhaus mit einem Herzanfall. Bruder Goggins. Und auch Bruder Junior Jackson. Also ich denke, er ist wohl der nächste, was das Radio angeht, also die nächste Telefonverbindung mit uns in Clarksville oder in New Albany. Und sein Vater ist auch im Krankenhaus, wie ich gehört habe, in einer ganz ernsten Operation mit Leberkrebs. Und so möchte ganz bestimmt diese Gedenken in unsere Gebeten. Und nun, es gibt noch andere auch hier, aber wir wollen nicht dafür alle Zeit nehmen. Gott weiß von denen, so lasst uns für sie jetzt beten. Lieber Gott, nun jene teure, alte, rünstliche Handmann, Bruder Goggins, diese alte Veteranen von den Felde, im Krankenhaus liegt heute Morgen irgendwo, und hat leidet jetzt in diesem Herzanfall. Oh Gott, dieses arme, alte Herz, das schon durch viele Schwierigkeiten gegangen ist. Ich bete Gott, dass du ihm hilfst, gewähre es. Er liebt das Leben, wie wir das auch alle tun. Und er möchte leben. Herr Gott, gewähre es. Durch das ganze Land beten wir im Namen Jesu für ihn, dass du ihn heilen möchtest und herausbringen möchtest. Wir glauben, dass du das tun wirst und er wird direkt wieder in der Versammlung sein. Wir beten für Bruder Jackson, sein teurer Vater, der da jetzt so nah am Tode liegt, der solch einen feinen Junge in die Welt gebracht hat, wie Junior. Und ich bete, lieber Gott, dass du ihn heilen möchtest. Ich weiß, es scheint unmöglich. Die Medizinen, die Ärzte, sie wissen nicht, was sie tun sollen in solch einem Fall. Aber wir erinnern uns dann wieder auch an Bruder Hall, also als die beste Physiker, also Mediziner, hier sagte in Louisville, sagte, er hat nur ein paar Stunden zu leben, auch mit Leberkrebs. Und er lebt heute noch, und das ist 25 Jahre her, nur durch deine Gnade. So ich bete, dass du Bruder Jackson heute heilst, Herr. Lass deine Gnade und Barmherzigkeit mit ihm sein. Und dann diese ganz große Haufen von Taschentücher und Tücher und Dinge, die hier gelegt sind, auf Bitte. Du weißt von denen alle, Vater. Ich bete, dass du die Heilung für sie alle gewähren möchtest. Im Namen Jesu Christi. Amen. Und nun, um diese Versammlung, um nun heute Morgen anzufangen, also ich habe wirklich nicht daran denken können, dass ich hier letzten Sonntag sein sollte. Und dann wieder, als wir es bekannt gaben, also ich kam hin. Bruder Neville wollte, dass ich sprach und dann machte wir es auch wieder bekannt, dass ich hier heute sein würde. Und es war aber nicht benachrichtigt, im Lande waren die Menschen nicht benachrichtigt worden. Und jetzt haben wir dieses Telefonsystem und das ist wirklich sehr, sehr fein. Die Menschen können jetzt in ihre Heime sitzen oder versammelt sein an ihre Häuser, ihre Gemeinde und so weiter, Kirchen und den Dienst hören. Und ich schätze das sehr. Und nun, ich sehe, dass hier sehr viele Anfragen liegen. Diese letzte Woche oder in Bezug auf die Dinge, die ich gesagt habe am letzten Sonntag in der Botschaft. Glaube ich, ich habe nun vergessen, wie diese Botschaft hieß, aber da habe ich etwas gesagt vom Zahlen von Schulden. Und weißt du, also was man auch sagt, es wird immer von vielen falsch verstanden. Und so, sie wollen das nicht falsch verstehen, aber also sie verstehen es einfach verkehrt. Und nun, irgendjemand sagte, ja, sollten wir dann ein Auto kaufen oder was sollte ich nun? Das ist nicht gemeint, als Jesus davon sprach, oder die Bibel hier, als da gesagt wurde, man sollte niemand etwas schuldig sein. Das handelt sich hier von sich hinziehende Schulden, die du hättest zahlen können. Zahle die ab. Also das heißt es, wenn man einem Menschen nicht schuldig sein soll. Es bedeutet also nicht, also wir sind auch unsere Miete schuldig, unsere Telefonrechnung und was dies mehr sei. Aber wir sind diese Dinge schuldig und wir zahlen sie auch. Aber eine lange, sich hinziehende Schuld, die du hättest zahlen können, den sollst du abzahlen. Siehst du? Also, du sollst nicht laufen oder wandeln gehen mit irgend so etwas, was an dir hängt. Ich erinnere mich da noch einmal, als ich krank war, als ich noch ein Junge war. Da kam ich aus Krankenhaus heraus und war dort $2000 schuldig. Und dann war hier auch eine Apotheke mit Herr Schwenniger und ihm war ich $300 oder $400 an Medizin schuldig. Und er kannte mich so gar nicht. Und dieser Mann, also ich ging zu ihm hin. Also ich kannte ihn nicht, aber er sandte einfach alles hin und hat es nie abgelehnt, etwas zu senden. Und dann sagte ich, ich bin Ihnen schuldig. Und ich sagte, ich glaube, nein, es war nicht Herr Schwenniger, es war Herr Mason an der Court Avenue und Spring. Und ich sagte, ich bin Ihnen schuldig und ich bin noch immer sehr schwach, aber ich werde versuchen zu arbeiten. Nun, und wenn ich Ihnen nicht zahlen kann, also ich war gerade ein Christ geworden, ich sagte, das erste Herr Mason, meine erste Pflicht ist zu Gott. Ihm bin ich mein Zehnte schuldig. und ich möchte ihm mein Zehnte erst zahlen. Und ich sagte, und dann meine nächste Pflicht ist dann, meine Schulden abzuzahlen. Und ich sagte, mein Vater ist auch kränklich und es gibt 10 Kinder bei uns in der Familie, aber ich sagte, wenn ich auch nichts mehr ihnen abzahlen kann, dann 25 Cent bei jedem Zahltag auf diese Rechnung. Also wenn ich auch diese 25 Cent sogar nicht zahlen kann, dann werde ich zu Ihnen kommen und Ihnen davon sagen. Ich werde es Ihnen sagen, dass ich diesmal es nicht zahlen kann. Nun, mit der Hilfe Gottes, ich habe jedes bisschen davon abgezahlt. Aber das ist es, was ich gemeint habe, seht ihr? Also nun, irgendjemand sagt, irgendein Christ hier in der Gemeinde ging einmal hin und ließ irgendeine Arbeit an seinem Auto hier vornehmen oder tun. Und der Mann kam dann hin, dieser Mann sagte dann, ich werde Ihnen zahlen, wenn ich am Samstag mein Geld bekomme. Oder so irgendetwas. Aber er hat ihm nie gezahlt. Und Wochen vergingen, hat ihm nie gezahlt und nie auch ein Wort gesagt. Und der Mann kam jetzt und fragte mich. Er sagte, seht ihr, dieses reflektiert auf die Gemeinde, es reflektiert auf Christus. Also wenn du ihn nicht zahlen kannst, dann geh doch zu ihm hin und sage, ich bin Ihnen schuldig, aber ich werde Ihnen zahlen, ich bin nämlich ein Christ. Ich kann es gerade jetzt nicht tun, aber ich bin dieses schuldig. Und bedenke, es ist auch auf den Büchern Gottes, weißt du, das, was du tust. So, das ist es. Also ich versuche für mich selber und für uns alle zusammen, versuche bereit zu sein. Denn wir wissen, dass wir ganz nahe an irgendetwas herankommen jetzt. Sehr nahe an irgendetwas, was stattfinden wird. So, wir möchten doch bereit sein. Wenn das Kommen des Herrn so nahe ist, dann möchten wir doch bereit sein für jene große Stunde. Und nun, wir möchten jetzt fertig sein, also anfangen und sprechen von einem kleinen Thema hier, das ich für diesen Morgen mit der Hilfe des Herrn gewählt habe. Und wir werden so kurz wie wir nur können sprechen, weil diese Telefonverbindung da ist mit allen Menschen. Aber ich hoffe, dass ihr alle es bekommt im ganzen Land. Also wir haben einen feinen Morgen hier in Indiana. Schön, kühl, feines Wetter. Das haben wir jetzt nach dem Regen und es ist wirklich fein. Und nun möchte ich, dass wir lesen von der Hebräer, das erste Kapitel aus Johannes, auch das erste Kapitel, also Hebräer 1, Vers 1, Brief 3 und Johannes 1, Vers 1 als Text. Mein Thema heute Morgen ist das Studieren von den Schriften. Und nun lasst uns lesen Hebräer 1, Vers 1. Da heißt es, nachdem Gott vielfältig auf mancherlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohne, den er gesetzt hat zum Erbe aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat, welche der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens seiend und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er durch sich selbst die Reinigung der Sünde gemacht hat, sich gesetzt hat zur Rechte der Majestät in der Höhe. Und er sagt, welch ein schöner Abschnitt. Und jetzt Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. So weit. Und nun mein Text heute Morgen ist Christus geoffenbart in seinem eigenen Wort. Und nun, wo ich zu dieser Entscheidung kam, um von diesen Dingen zu reden, war, weil ich weiß, dass was wir sagen, das müssen wir nun nicht gerade sagen, weil wir zusammengekommen sind oder einfach aus Zufall über etwas reden, aber es muss etwas sein, das helfen wird, um die Menschen zu festigen, denn wir gehen durch gefährliche und trügerische Wasser. Wir segeln schon dadurch jetzt. Und zu dann und wann, ich denke, dann geht es euch, wie es auch mir geht, dass es scheint, so viel davon zu geben, dass es einfach ein bisschen erschreckt. Und ich redete gerade zu einem jungen Prediger und seine Frau in dem Raum paar ogenblikken her, und beide von denen sind nervös, wie der Rest von der Welt ist, der Rest von den menschlichen Wesen auf Erde. Ich sage, bedenke, Satan hat einen Schlag für euch bereits. Und ich kümmere mich nicht darum, wer du bist, also Gott, also er hat ein Recht zu diesem Schlag. Und wie willst du es lieber haben, diesen Schlag? Blind sein oder Arthritis oder und im Stuhl sitzen oder nervös sein? Siehst du, er hat etwas, wo er dich schlagen kann. Und er hat ein Recht auf diese offene Stelle. Nun, das ist dann auch jene Stelle, die du fortwährend bedeckt halten musst. Und dann zu sehen, dieses nervöse Zeitalter, wo wir drin leben, und dann die Tonbänder von den letzten Wochen, denke ich, werden dir schon diese schreckliche Sache offenbaren, diese große schreckliche Sache offenbaren, wovon wir sprechen werden in einer von diesen Tagen, wenn wir genug ausreichend Platz bekommen können, dieses Öffnen von dieser letzten Plagen, die ausgegossen werden auf der Erde, diese Schale, lieber gesagt, die ausgegossen werden aus diesen Schalen und die sieben Donner und diese schrecklichen Erscheinungen, die auf der Erde kommen. Die Menschen jetzt und die Leute heute sind in einem solchen neurotischen Zustand, also die ganze Welt. Also habt ihr gelesen, das Beste von den letzten Monaten, habt ihr diesen Artikel dort gesehen von Billy Graham, der große Evangelist? Er ist so müde geworden, dass er seine Versammlungen nicht mehr halten konnte. Und da ist er zu der Mayo-Klinik gegangen für eine physische Untersuchung. Und es war nichts Verkehrtes mit ihm, nur er arbeitet sich nicht genug aus. Und so haben sie ihm vorgeschrieben, er sollte laufen. Und also physische Übung. Und jetzt läuft er jeden Tag ein Mayo. Und dann geht der Artikel weiter und sagt, dass die Wissenschaft das bewiesen hat heute, dass junge Kinder, diese kleinen Jungs und Mädchens, die kommen schon in ihrem mittleren Alter, wenn sie 20 Jahre alt sind. Und so um die 25, viele Male schon, in vielen Fällen sind die Mädchen schon über ihre Wechseljahre hinaus, wenn sie 25 Jahre alt sind. Ich weiß nicht. Nun, ich weiß nicht, ob ihr davon wisst, aber vor ein paar Abenden, da sprach der Heilige Geist hier in der Versammlung und da saß hier ein kleines Mädchen, aber das war es ganz genau, was verkehrt war mit dem Kind, als es herausgerufen wurde. Ich schaute sie eine Sekunde an, schaute wieder und ich sah dann, was los war. Ich dachte, das kann nicht sein, das Kind ist zu jung. Aber es war so, Wechseljahre, ungefähr 20 Jahre alt, 23, so etwas, siehst du? Meine Mutter und deine Mutter kamen in dem Alter mit ungefähr 40 oder 50 Jahre. Meine Frau kam in dem Alter mit 35 Jahren. Und nun ist es schon runter bis auf 20. Also das ganze menschliche Geschlecht ist verfault. Und gut, und wenn das physische Wesen von deinem Körper, eigentlich hat er Mehrzahl gesagt, aber wenn das physische Wesen von deinem Körper so niedergerissen wird durch das Essen von bastardierter Nahrung, also die Festigkeit da drin ist verfault, ja, sollte das dann auch nicht die Gehirnzellen faulen lassen? Und dann kannst du auch verstehen oder sehen, wie es kommt, dass unsere Frauen nackt auf die Straße gehen. Dann können wir auch sehen oder begreifen, wie sie mit solch einer Geschwindigkeit von 150, 170 Kilometern in der Stunde durch die Straße fahren, all diese Dinge. Es kommt zu einer Stelle, wo das ganze Land, die ganze Welt, nicht nur dieses ganze Land, aber überall, also geistlich, mental hin ist. Und dann, wenn wir dann diese Dinge öffnen, so der Herr will, in den sieben Schalen und diese erschreckenden Dinge alle zeigen, also der Mensch wird nach einer bestimmten Zeit eher so irrsinnig werden, bis dass er sich einbilden, dass sie Ameisen sehen, so groß wie eine Berge. Und die werden die Frauen quälen. Also uns, da werden Heuschrecken auf Erden sein, mit langen Haaren, um die Frauen zu quälen, die ihre Haare abgeschnitten haben. Also Haaren wie Frauenhaare, die herunterhängen und lange Zähne wie der Löwe und Stacheln ihrem Schwanz wie ein Skorpion und so weiter und quäle die Menschen auf Erde. Aber dann wird es zu spät sein, um etwas da in Bezug darauf zu unternehmen. Du sollst jetzt sollst du richtig sein. Siehst du, dieses Quälen. Und letzten Sonntag, als wir uns beschäftigten in diese Kreisen, wie diese fünf Sinne im äußeren Bereich, und das sind diese Einlässe, diese Eingänge, fünf Sinne zum Körper. Und es gibt nur einen Weg, wo du in diese Körper hineinkommen kannst, das ist durch diese fünf Sinne. Also sehen, schmecken, fühlen, riechen und hören. Und keine andere Möglichkeit, um Kontakt aufzunehmen, also der Körper. Aber die Innenseite von dem Menschen wird Geist genannt. Und er hat auch fünf Sinne. Denken, Gedanken, Lieben, Gewissen und so weiter, ist schon richtig. Und nun, du kannst ja nicht denken mit deinem Körper. Du kannst denken mit deinem Gedankenwert, mit deinem Gedanken. Und darin ist es auch, wo so viele Christen nur aufhören oder anhalten oder stoppen. Und sie können, das ist genau wie das Korn im Felde und der Unkraut im Felde, sie können gesalbt sein mit dem gleichen Heiligen Geist, womit der echte Gläubige gesalbt ist. Aber ganz tief an der Innenseite, in diesem nächsten Bereich, der dritte Bereich, da ist die Seele. Und die ist vorausbestimmt durch Gott. Und dort ist es, wo der wirkliche Samenkern, der Samenkeim liegt, da drinnen. Und bedenke, wenn du Tauberweizen nimmst und schneidest diese Tauberweizen auf und propfst da im Herzen davon echte Weizen, tust du da drinnen und beerdigst das, dann bringt das richtige Weizen raus aus dieser Tauberweizen. Ohne Rücksicht, was an der Außenseite ist und wie die Emotionen auch sein mögen. Und heute sind sie so durcheinander in Bezug auf den Beweis des Heiligen Geistes und so weiter. Satan kann jede Gabe nachahmen, die Gott hat. Aber er kann nicht das Wort bringen, Wort für Wort. Und da ist es auch, wo er versagte im Garten von Eden. Und da ist es, wo er immer versagt hat. Da ist es, wo also dieses Tonband von den falsch Gesalbten, also sie können gesalbt sein mit dem Geist, in Zungen sprechen, tanzen, jubeln und das Evangelium predigen und trotzdem ein Teufel sein. Es ist die Innenseite. Und bedenke, Jesus sagte, alle, die der Vater mir gegeben hat, die werden zu mir kommen. Und keiner kann zu mir kommen, es sei denn, dass mein Vater ihn erst sieht. Und nun, wir nahmen schon diese Lektion durch, um zu zeigen, also, dass du in deinem Ur-Ur-Ur-Großvater warst, also ganz schon weit zurück, physisch gesprochen. Und dann, das ist auch, was du dann bist in deiner physischen Natur. So dann und wann wird in einer Familie ein Kind geboren, was rothaarig ist. Und versetzt der Vater im Staunen, weil niemand weiß, von seinen Leuten weiß irgendjemand in seiner Familie, der rothaarig ist oder in der Familie von der Mutter. Aber wenn du dann einige Generationen zurückgehst, dann findest du irgendjemand heraus, der rothaarig war. Und dieser Same kommt immer weiter und weiter. Und du wirst dann die Natur von einer da ganz weit zurück. Und das ist genau wie der Hebräer im Kapitel 7 sagt, das Melchisedek, also Abraham zahlte den Zehnte zu ihm, als er zurückkehrte von der Schlacht der Könige. Und Levi, der die Zehnte empfängt, zahlte auch Zehnte. Denn er war in den Ländern von Melchisedek, oder in den Ländern von Abraham, als er Melchisedek begegnete. Und das gleiche Ding ist dieses, wenn du ein Sohn Gottes bist, und wenn ich ein Sohn Gottes oder Tochter Gottes bin, dann waren wir in Gott am Anfang. Und als Jesus dann die Fülle des Wortes wurde, dann waren wir in ihm in Keimform. Als er gekreuzigt wurde, wir wurden gekreuzigt in seinem Körper. Als er aufstand von den Toten, wir standen mit ihm auf. Und nun, nachdem wir es erkannt haben, sitzen wir zusammen mit ihm in himmlische Örtern. In Christus Jesus. Seht ihr das? Denn er, also wir, Wenn wir Söhne und Töchter Gottes sind, dann sind wir Kinder Gottes. Und dann sind wir Attribute von Gott, also die, das, was zu Gott gehört. Und dann waren wir, also haben wir ewiges Leben. Und Gott ist das einzige ewiges Leben, was es gibt. Und dann waren wir in ihm von Anfang an. Und als Jesus dann das ganze Wort wurde, dann waren wir Teil von ihm dann. Amen, das siehst du es. Und als das dann da drin ist, dann gibt es kein Teufel, keine Kräfte und nichts, was es je erschüttern kann, in Bewegung bringen kann. Das ist die Feste der Seele. Also du kannst gesaugt sein hier draußen mit diesem Geist und einen Wunsch haben in der Richtung und alle diese anderen Dinge tun, aber wenn es dann kommt zu dieser Feste, zu diesen Worten, also da wirst du dann nie dich von wegbewegen. Werd immer unerschütterlich fest und treu halten zu diesem Wort, wie es nur sein kann. Und alles, was außerhalb davon liegt, ohne Rücksicht, was du tust, wird verloren sein. Also dieses laodizianische Zeitalter ist nackt, blind, elendig und wissen es nicht. Hat eine Salbung gesalbt mit dem echten Geist. Siehst du, der Heilige Geist kann auf Menschen fallen, kann fallen auf der Geist im Menschen, aber seine Seele, da ist der Keim. Der Keim ist das Wort, siehst du? Und wie, ich kümmere mich nicht darum, wie sehr du predigen kannst und wie gut du dieses tun kannst und wie viel du liebst. Also, das ist nur eine von diesen Öffnungen des Geistes, Einlässe des Geistes. Also, du kannst nämlich nicht lieben mit deinem Körper, du liebst mit deinem Geist. Und das ist eine von diesen Eingängen. Und du kannst lieben, du kannst sogar Gott lieben und doch nicht richtig sein. Du kannst Teufel austreiben und predigen und alle diese Dinge tun und doch nicht richtig sein. Jesus sagte das so und sagte, viele würden kommen in jenem Tag. Das Wort legt es fest. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Beachte, ich werde jetzt von diesem Thema der Bibel sprechen. Christus geoffenbart in seinem eigenen Wort. Und wo habe ich diesen Entschluss gefasst? Das war in meinem Zimmer. Irgendeine liebe Person, vielleicht sitzt die heute hier, morgen hier. Also ich habe ein Bild, das hängt in meinem Studierzimmer. Und das ist das Bild von dem Haupt von Christus von Hoffmann gemalt. Und geschrieben in den Seligpreisungen. Und gerade dort, wo du dann an der Stelle kommst, dass du ein Haartel brauchst, also da haben sie ein bisschen fester auf dem Schreiber gedruckt. Und als sie an diesem Teil vorbeikamen, so, da ist er. Er sitzt in seinem Worte und schaut direkt raus. Christus in den Seligpreisungen. Irgendjemand, wer es auch war, ich danke dir dafür. Und irgendjemand brachte mir auch das Bild und hat es in meinem Studierzimmer gebracht von Elia, der auffuhr in einem feurigen Wagen. Wir schätzen diese Dinge. Viele Male, wenn es so viele Zuhörer gibt, dann kriege ich nicht die Gelegenheit, um das zu sagen und diese Dinge zu reden. Aber ich sehe es, Bruder und Schwester, ich weiß es, Gott weiß es auch. Und nun will ich reden von dem Thema Christus, geoffenbart in seinem eigenen Wort. Wie er da steht in diese Seligpreisungen, also ein Bild von Christus und steht da direkt. Und da ist es auch, wo ich auf diesem Thema kam. Und nun Christus und das Wort ist das Gleiche. Seht ihr das? Sie sagen, ja, wie war die Bibel, also die Menschen sagen, also ich ritt mal mit einem Mann noch nicht so lange her und ich sagte, also denk doch nur. Dann sind wir hier auf Erde, sagt er, und so wie wir sind, also die einzige Weise, worauf wir wissen können, dass wir gerettet sind, das ist durch irgendein jüdische Fabel, was man die Bibel nennt. Ich sagte, mein Herr, ich weiß nicht, wie Sie dazu kommen, das zu sagen, aber ich glaube nicht, dass es ein jüdische Fabel war. Er sagte, nun, aber wenn du betest, ja, wofür hast du denn gebetet? Ich habe für das und das gefragt und ich habe es nicht bekommen. Ich sagte, sie haben dann falsch gebetet. Wir sollten nie beten, dass Gottes seine Gedanken ändert. Wir sollen beten, dass unsere Gedanken geändert werden. Gottes Gedankenwelt braucht keine Änderung. Das ist richtig. Ich sagte also nicht, was wofür Sie beten. Ich kenne einen jungen katholischen Junge und einmal hatte er ein Gebetsbuch und sagte diese Gebete nach für seine Mutter, dass sie leben sollte. Und sie starb. Und da warf er dieses Gebetsbuch ins Feuer. Und gut, siehst du, nun, ich halte sowieso nichts von Gebetsbüchern, aber wie es auch sei, siehst du, du hast die falsche Haltung eingenommen. Du hast versucht, Gott zu sagen, was er tun soll. Aber dein Gebet sollte sein, Herr, ändere mich, dass ich passe zu deinem Worte. Nicht, also nicht, lass mich deine Gedanken ändern, aber du sollst meine Gedanken sollst ändern. Also ändere meine Gedankenwelt in Übereinstimmung mit deinem Willen. Und dein Wille ist hier geschrieben in diesem Buch. Und Herr, also lass mich nicht los, bis dass du mein Verstand genauso fest hast oder genauso geordnet hast oder genauso eingerichtet hast, wie dein Verstand ist, wie deine Gedankenwelt ist. Und dann, wenn meine Gedankenwelt so gleich ist wie deine Gedankenwelt, dann werde ich jedes Wort glauben, was du geschrieben hast. Und du sagtest da drinnen, dass du alles zum Guten wirken lassen wirst für die, die dich lieben. Und ich liebe dich, Herr, und es wirkt alles zusammen zum Guten für die. Und ich bin diese Woche bin ich auf dem Lande gewesen und habe verweilt bei einigen teuren Freunden. Und ich fragte die alle, die gestern am Tisch waren, also als wir aßen, also wir sitzen dann um einen Tisch herum und haben ein kleines Studium in Bezug auf die Bibel, also ein kleines Bibelstudium. Und wir redeten von Liebe. Und da war eine bestimmte Person, die sagte zu mir, er sagte, ich glaube, dass du aber der Antichrist bist. Ich sagte, nun, wenn das mein Herr gefällt, dann möchte ich das auch sein. Also ich möchte nur das sein, was er will, dass ich sein soll. Und ich liebe ihn. Und wenn er mich in die Hölle hineinwerfen würde, ich würde ihn immer noch lieben, wenn ich gehe mit dem Geist, den ich jetzt habe. Er schaute mich ein bisschen fremd an. Ich sah 4 oder 5 von denen da sitzen, junge Männer, junge Frauen, feine Frauen. Und ich wusste auch, wie diese Jungs ihre Frauen lieben. Und so sagte ich zu denen, ich sagte, also hieran könnt ihr es jetzt mal prüfen. Wenn deine Frau, also bevor du nun verheiratet warst, nun du gehst jetzt mal zurück und sagst, also das Eheleben, also du träumst, dass du verheiratet warst. Und du warst noch nicht verheiratet, aber du träumst, du warst. Und dann wachtest du auf, dann gingst du zu deinen Freundin hin und redest mit ihr davon und sagte, also, weißt du, ich habe geträumt, dass wir verheiratet waren und dass wir Kinder hatten und dass wir glücklich miteinander lebten und dass wir warteten auf dem Kommen des Herrn und alles Mögliche. Und dann, wenn dieses Mädchen nun zu dir sagen würde, weißt du, ich liebe einen anderen mehr, als ich dich liebe. Ich könnte mit dem anderen Mann glücklich sein. Könntest du dann jetzt von Herzen sie so lieben, dass du sagst, die Segnungen Gottes möge auf dir sein, mein Liebste, geh nur mit diesem anderen Mann. Nun prüfe das an jeder Mann von euch oder Frau. Siehst du? Gut, denn wenn deine Liebe korrekt ist, dann würdest du das so tun, denn du bist ja interessiert an ihrem Wohlergehen. Also du weißt, dass du sie haben könntest und du kannst leben mit ihr und dann ist sie deine Frau, das wird sie sein. Du kannst sie heiraten, aber sie würde nicht glücklich sein. Sie würde glücklicher sein, wenn du... Und dann, wenn du sie liebst, dann möchtest du nämlich auch, dass sie glücklich ist. Deshalb, was der Wille Gottes ist, lass Gottes Wille getan werden, ob ich auch glücklich damit bin oder nicht. Ich möchte leben... So leben, dass er gefallen hat an dem, was ich tue. Deshalb, prüfe dein Ziel, prüfe deine Absicht daran und dann weißt du, ob du Gott liebst oder nicht. Was wohl, wenn er sagen würde, du hast mir gedient, aber ich werde dich doch von mich hinweg tun. ich liebe dich sowieso, siehst du? Deshalb, wenn die Gemeinde doch das mal sehen würde und es in dieser Weise glauben könnte, dann würde nicht der eine den Fußball von dem anderen wegreißen, wenn er mit dem Ball läuft. Er würde den anderen schützen, siehst du? Also wenn es wirklich ein wahre Zielsetzung gibt und eine wahre Absicht, dann würde der eine nicht versuchen zu sagen, hey, ich habe das auch und hier bin ich. Siehst du? Seht ihr, Gott kann einen Mann nicht benutzen oder da ist schon wieder eine Nachahmung, die darauf folgt. Das ist der Satan. Und die Menschen können sich da nicht klar überwinden. Sie versuchen, den Ball von irgendjemand wegzunehmen, der Ball, der ihm gegeben wurde. Und lass Gott nur einen bestimmten Dienst aufstehen lassen, lass Gott nur einen bestimmten Dienst herholen und beachte, wie viele sich daran machen. Siehst du das? Und nun, echte Liebe für Gott. Nun, es tut nicht zur Sache, welches Teil ich bin, Herr, wenn ich doch nur ein Wort sagen kann dafür, um es zu helfen, zu beschützen, lass mich das dann tun. Siehst du, das ist die gleiche Sache, würdest du nämlich tun in Bezug auf deine Frau, wenn du sie wirklich liebst. Es ist nicht, das ist nicht diese Filio-Liebe, aber es ist die Agape-Liebe, echte Liebe. Und wenn sie leben könnte mit irgendjemand anders, womit sie glücklicher wäre, du bist dann nicht verheiratet, natürlich, dann kannst du nicht. Und überhaupt, also die Menschen, die hören diese Tonbänder. Und einige von denen schreiben und sagten, also bei Ehe und Ehescheidung, da hast du dieses gesagt und jenes gesagt. Ich sagte das schon so oft. Diese Tonbänder, die gehen nur, also ich spreche zu meiner Versammlung, Bruder, und ich bin nicht verantwortlich für das, für die, die dir gegeben sind, um Hirte über zu sein. Ich bin verantwortlich für die Nahrung, womit ich diese Menschen ernähre. Dieses ist nur für den Tabernakel. Siehst du? Nun, wenn die Menschen die Tonbänder hören wollen, das ist ihre Sache. Aber ich rede zu denen, die Gott mir gegeben hat. Und es waren ihre Sünde, die ihnen erlassen wurde. Und irgendjemand schrieb und sagte, ja, ich habe dieses getan, ich habe jenes getan. Und du sagtest unsere Sünde. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich sagte, siehst du, es ist so. Dieses ist nur zu diesen Menschen gerade hier, die Menschen hier im Tabernakel, meine eigene Herde. Nun, wenn die Menschen dieses Bastardierte, die bastardierte Nahrung wollen, das Zeug da draußen, also, aber du bekommst die Offenbarung von Gott und dann tue das, was Gott dir versagt zu tun. Ich werde das Gleiche tun. Aber diese Botschaften sind für diese Gemeinde. Nun, wir müssen zurückkommen und wir müssen irgendetwas haben, woran wir uns halten können. Irgendetwas muss eine Feste sein, in andere Worte ein Ultimatum. Und jedermann muss ein Ultimatum haben oder ein Absolut. Vor Jahren habe ich da mal von gesprochen, absolut. Eine Stelle, die das letzte Wort hat. Wie der Schiedsrichter beim Ballspiel. Wenn es heißt Tor, dann ist es genau das, was es ist. Ohne Rücksicht darauf, was du gesehen hast. Der Schiedsrichter hat gesagt, es war ein Treffer oder es war Tor. Und du sagst, ja, es war kein Tor. Und ich sah, das tut alles nicht zur Sache, was er gesagt hat. Nämlich, es ist ein Tor, das ist es. Damit liegt die Sache fest. Er ist das Ultimatum. Und wenn es Verkehrslichter gibt, dann ist das auch ein Ultimatum. Wenn es grün ist, dann gehe. Und du sagst, ja, ich muss mich beeilen. Nein, nein. Also, du stehst oder du hältst an, während der andere fährt. Siehst du? Es ist ein Ultimatum. Und nun, es muss ein Ultimatum geben bei allem, was du tust. Da war ein Ultimatum, als du deine Frau aussuchtest. Und da musste nämlich eine Frau sein, die du dir ausgesucht hast. Und nun, Nun, es gibt auch so eine Zeit, wenn du dir ein Auto kaufst oder was für ein Ultimatum du dir selber machst, ob es ein Ford sein soll oder ein Chevrolet oder ein Plymouth oder irgendein anderer ausländischer Wagen, was es ist, du musst dann eben ein Ultimatum stellen. Und so ist es auch mit dem christlichen Leben. Es muss da ein Ultimatum geben. Nun, wenn ein Mann sagte, also wenn irgendein Mann, also er hört jemand sagen, gut, du solltest getauft werden. Und dieser Mann hat noch nie, also irgendeine Gemeinde, die nicht tauft, also nur besprengen. Und ich denke zum Beispiel die Methodisten, also sie taufen nur, wenn man darum bittet, so wie ich gehört habe. Und vielleicht Katholiken, also ich denke, die sprengen, besprengen nur. So dann, wenn dann ein Mann irgendetwas hört von Untertauchen im Wasser, gut, dann versteht er das nicht. Katholisch erzogen, so geht er zu dem Priester und sagt, Vater, ich habe verstanden, dass wir getauft werden sollten durch Untertauchen. Was sagt unsere Gemeinde darüber, unsere Kirche? Gut, und dann heißt es, ja, wir sollten nur besprengt werden. Nun, wenn die Kirche dann sein Ultimatum ist, ist die Sache damit erledigt, dann ist der ganze Fall vorbei. Die Kirche hat es gesagt, dann ist das alles. Aber wenn ein Baptistenbruder uns sagen hört, dass wir glauben ein Untertauchen bei der Taufe, dann sagt er, das glaube ich auch. Und im Namen Jesu Christi, nun, dieser Mann ist jetzt Mitglied und geht dann zu der Prediger und sagt, Herr Prediger, ich habe einen Mann mal sagen hören, dass wir getauft werden sollten durch Untertauchen, das ist richtig, aber im Namen Jesu Christi. Gut, sagte dann, lass es uns mal nachschauen. Wir haben hier ein Buch und da heißt es, dass wir getauft werden sollten und dabei benutzen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Nun, wenn jene Gemeinde oder Kirche das Ultimatum ist, dann ist damit die Sache erledigt. Und er kümmert sich dann nicht mehr darum, was irgendjemand anders, was irgendetwas anders sagt, das ist sein Ultimatum. Gut, jede Denomination ist ein Ultimatum für ihre Gläubigen. Aber für mich und für die, wovon ich hoffe, dass ich sie zu Christus führe und durch Christus führe, ist die Bibel unser Ultimatum. Ohne Rücksicht, also Gott sagte, lass das Wort eines Menschen, jedes Menschen, eine Lüge sein. Und mein Wort die Wahrheit. Und ich glaube, dass die Bibel ist Gottes Ultimatum. Ohne Rücksicht darauf, was irgendjemand anders sagt, ist ein Ultimatum. Die Bibel ist nicht ein Systembuch. Nein, mein Herr, ist nicht ein Buch mit Systemen, noch ein Moralkodex. Die Bibel ist nicht ein Systembuch und so viele Systeme und so weiter. Nein, mein Herr, ist nicht ein Moralbuch. Nein, mein Herr, ist es nicht. Ist auch kein Geschichtebuch, das alles zusammen nicht. Noch ist es ein theologisches Buch, denn es ist die Offenbarung von Jesus Christus. Nun, wenn ihr das vielleicht lesen mögt, also ihr, die ihr eure Papiere habt, ihr könnt es aufschreiben, das ist die Offenbarung, also Offenbarung 1, Vers 1 bis 3. Die Bibel ist die Offenbarung von Jesus Christus. Lasst uns das noch eben lesen, weil wir noch Zeit haben. Ich glaube, also ich habe nicht allzu viele Notizen hier, um von zu reden. Wenn der Herr verzieht, gut, dann werden wir sie alle noch durchnehmen. Und jetzt kommt es. Offenbarungen 1, Vers 1 bis 3. Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und durch seinen Engel sendend hat er seinem Knecht Johannes gezeigt, der bezeugt hat, das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, alles was er sah. Glückselig, die da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. So, die Bibel ist die vollständige Offenbarung von Jesus Christus und wurde geschrieben durch die Propheten, weil in Hebräer 1, Vers 1, da hieß es, also nachdem Gott vielfältig und auf mancherlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, also hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohne, in Jesus Christus. Der war die Propheten, alle von ihnen zusammengetan. Jesus war Malachi, Jesus war Jeremia, Jesaja und Elia. Alles was sie waren, war in ihm. Und alles was du bist und alles was ich bin, ist in ihm. Also Worte, Zeugnisse von dem Wort. So, es ist nicht ein Systembuch oder ein Moralkodex oder Ethik, noch ist es ein Geschichtebuch oder ein theologisches Buch, ist es nicht. Es ist die Offenbarung von Jesus Christus, Gott selber geoffenbart vom Wort zum Fleisch. Das ist, was es ist. Die Bibel ist das Wort und Gott ist das Fleisch. Also Gott, Gott ist das Wort, lieber gesagt, und Jesus ist das Fleisch. Es ist eine Offenbarung, sie ist eine Offenbarung, wie Gott, das Wort, geoffenbart wurde im menschlichen Fleisch und uns geoffenbart wurde. Und das ist auch, warum er Sohn Gottes wird. Er ist ein Teil Gottes. Versteht ihr das? Und nun, er ist nicht, also der Körper ist ein Teil von Gott. Und so viel ist er auch dann der Sohn. Das möchte ich nochmal übersetzen. Also der Körper ist Teil von Gott. Und insofern, in so viel, das ist ein Sohn. Ein Sohn, also, nun wie die Katholiken das so auslegen, also ein ewiger Sohn und der Rest von all dieser Kirche, na, das Wort hat überhaupt keinen Sinn in sich selbst, das siehst du. Also es kann doch nicht etwas geben von ewig und dann doch Sohn sein. Weil ein Sohn ist etwas, was geboren wird von irgendetwas. Und das Wort ewig, er kann nicht sein, also er kann ein Sohn sein, aber er kann nicht ein ewiger Sohn sein. Nein, mein Herr, es kann nicht ein ewiger Sohn geben. Und nun, aber er ist der Sohn. Insofern, dass das ganze Wort, das in Jeremia war, in Moses und alle diese Wörter oder Worte, wie er sagte, sie sprechen, sie reden von mir. Und die ganze wahre göttliche Offenbarung von dem Worte endete sich, gipfelte sich, kam zu einem Ende, in einen menschlichen Körper. Und Gott legte Fleisch herum. Und das ist der Grund, dass er Sohn genannt wurde. Der Grund, dass er auch wieder sich bezieht auf Vater. Weil so einfach ist es. Also, wenn du es nur erlaubst oder zulässt, dass Gott es in deine Gedankenwelt heruntergießt. Siehst du? Gott offenbarte in einem Körper vom Fleische. Beachte, geoffenbart, also Gott geoffenbart in einem Körper vom Fleische. Geoffenbart, also vom Wort zum Fleisch. Und das ist Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und nun beachte diese Bibel. Einige von denen sagten, oh gut, es hat dieses getan und es hat das getan. Aber lass mir dir etwas sagen. Lass uns mal in die Geschichte hineingehen von der Bibel einen Augenblick und dann sehen, wo sie herkam. Sie wurde geschrieben durch 40 verschiedene Autoren. 40 Männer schrieben die Bibel in einem Zeitraum von 1600 Jahren auseinander, zu verschiedenen Zeiten, und sagten die wichtigsten Ereignisse, die je geschahen in der Weltgeschichte voraus, und viele Male war es hunderte Jahre bevor es geschah. Und es gibt nicht ein Irrtum in diesen ganzen 66 Büchern. Und kein Autor als Gott selber könnte so akkurat sein, so genau. Nicht ein Wort widerspricht das andere. Bedenke, 1600 Jahre auseinander. Darin wurde die Bibel geschrieben. Von Moses, also der Tod von Johannes auf dem Insel Patmos, der Tod von Johannes auf dem Insel Patmos, also 1600 Jahre. Und wurde geschrieben durch 40 verschiedene Autoren. Und der eine hat sogar der andere nicht gekannt. Und, frei übersetzt jetzt, und sie hatten sogar das Wort nicht, also als Beleg, so gemeint. Einige von denen haben sogar das Wort nicht gesehen. Aber als sie schrieben, dann wurde es verstanden durch die Propheten. Aber als sie es schrieben, dann wurde sie verstanden als Propheten, kann man auch sagen. Und dann wurden alle diese Weissagen zusammengelegt und ein jeder von denen passt genau zusammen mit der anderen. Schaut doch Petrus an. Als er das bekannt gab am Pfingsttag, bekehret euch, und jeder von euch lasse sich taufen, im Namen Jesu Christi für die Vergebung der Sünde, eurer Sünde. Also Paulus hatte nie was davon gehört. Er ging nach Arabien, um 3 Jahre das Alte Testament zu studieren, um zu sehen, wer diese Feuersäule war, der zu ihm sprach auf dem Wege und sagte, Saul, warum verfolgst du mich? Ja, wie könnte er ja falsch sein? Und er hat überhaupt keine Gemeinde oder Kirche zu Rate gezogen. Und 14 Jahre später, als er Petrus begegnete, dann predigte er genau das gleiche, Wort für Wort. Das ist unsere Bibel. Also lasst das Wort des Menschen versagen, fehlgehen. Und kein Mensch kann hinzufügen, und du fügst ja eben nichts mehr an die Bibel hinzu. Nein, mein Herr. Dieses ist eine vollständige Offenbarung, das ist alles. Das ist wie die 7 Siegel, also irgendjemand sagte immer zu mir, da siehst du, der Herr wird schon zu die Rede, Bruder Brennen, und wenn diese Siegel geoffenbart sind, dann werden sie uns sagen, wie wir dann näher zu Gott und so. Ich sagte, nein, mein Herr, das kann nicht sein, weil die Bibel, die 7 Siegel, die da drauf sind, hatten die 7 Geheimnisse verborgen. Es war schon geschrieben, aber sie verstanden nicht, was es war. Beachte, wie sie da herumgeflügt haben, bei diesem Getauftsein oder im Falle vom Getauftwerden im Namen Jesu. Siehst du das? Das war es nicht. Der Name des Herrn Jesus Christus, siehst du? Alle diese Dinge. Und wie da so viele Jesusen, also ich habe verschiedene Freunde hier auf Erden, die Jesus genannt werden, Predigerfreunde. Das ist es nicht, es ist unser Herr Jesus Christus. Oh, kein Autor als nur Gott könnte so korrekt sein. Und nun, lasst uns mal sehen, wie diese Bibel geschrieben wurde. Nun sagt zum Beispiel, also was wohl, wenn wir nun hingingen und wir nahmen uns 66 medische Bücher. Die alle handeln von einem Körper und geschrieben von 40 verschiedenen medizinischen Schulen. Und das ist einem Zeitraum von 1600 Jahren. Dann frage ich mich wirklich ab, was du da für eine Übereinstimmung in findest. Also als George Washington, unser Präsident, das ist nun 200 Jahre her, als er Lungenentzündung hat, dann haben sie ihm die Nägel von seiner Zehe rausgezogen und ihm einen Liter Blut abgenommen. Und lasst uns noch ein bisschen weitergehen in die Dinge, die heute so anziehend sind. Das ist die Wissenschaft. Also, wenn wir 40 verschiedene Wissenschaftler nehmen, unterbricht sie das, in 1600 Jahre auseinander, und dann wollen wir sehen, was wir dann als Ergebnis haben. Ein französischer Wissenschaftler hat vor 300 Jahren bewiesen, durch Wissenschaft und durch einen rollenden Ball, dass wenn dieser Ball diese furchtbare Geschwindigkeit erreichen könnte, von über 50 Kilometer in der Stunde, dann würde er die Erde direkt verlassen. Also er würde diesen Gegenstand, würde die Erde von der Erde abfallen. Ja, meinst du, dass die Wissenschaft noch heute da sich auch beziehen möchte? Also, wenn da irgendeine Übereinstimmung noch mit ist, mit heute, wenn sie da auf der Straße fahren, mit so 200 Kilometer in der Stunde, siehst du? Aber er hat damals wissenschaftlich bewiesen, durch den Druck von diesem rollenden Ball über die Erde, also bei dieser Geschwindigkeit von 50 Kilometer in der Stunde, dann würde dieses Objekt sich von der Erde heben und von der Erde weggehen, also ins Raum hineinfallen. Da gibt es keine Stetigkeit in Bezug darauf. Aber nicht ein Wort in der Bibel widerspricht das andere. Nicht ein Prophet hat jeder andere widersprochen. Sie waren jeder einzelne perfekt. Und wenn einer hineinkam und weiß, sagte dann der wirkliche Prophet, stand auf und wies ihn zurecht oder riss das nieder. Und dann wurde es geoffenbart. Siehst du, so, die Bibel ist das Wort Gottes für alle wahre Gläubige. Und nun, ihr könnt kein präzises bekomme, in dem, wo, oder keine Genauigkeit oder keine Einheitlichkeit in dem, wo alle Ärzte miteinander übereinstimmen würden. Also da kriegst du auch heute noch keine Einheitlichkeit drin. Du kannst auch jetzt in der Wissenschaft keine Genauigkeit hineinbringen. Und nun, weißt du, vor einiger Zeit her, das sagte sie uns, also als die Bibel das sagte, dass er vier Engel stehen sah an den vier Ecken der Erde, dass das nicht sein konnte, weil die Erde ist rund. Aber die Bibel sagte, die vier Ecken der Erde. Und jetzt, ich habe gerade vor zwei Wochen gesehen, drei Wochen her ist jetzt, also da haben die Zeitungen diese Artikel aufgenommen, da haben sie doch herausgefunden, dass die Welt ist viereckig. Wie viele haben das gesehen? Ganz gewiss, ich habe es ganz übernommen, abgeschrieben und ich warte nur auf irgendjemand, der jetzt was sagen möchte. Und sie werde auch noch eines Tages herausfinden, dass sie auch nicht 150 Millionen Lichtjahre in den Raum hineinsehen, aber dass sie nur herumgehe in einem Kreis. Das ist ganz genau. Das wirst du herausfinden in einer von diesen Tagen, wenn du zum Himmel gehst. Dann fliegst du nicht irgendwohin ab, also du bist noch immer direkt auch hier. Es ist einfach eine andere Dimension, schneller als diese. Und direkt durch diesen Raum kommt die Farbe. Also jedes farbiges Hemd und Kleidung und was du da anhast, ist ewig und lichtfest auf den Bücher. Eigentlich Schallplatte, aber Bücher oder Tonband und geht um die ganze Welt rum und rum. Jedes Mal, dass du mit deinem Augen zwinkerst, ist es direkt wieder festgelegt. Beachte, das Fernsehen wird das beweisen. Wenn du geboren wirst, dann legt Gott die neue Platte auf. Und das macht also, er legt die Platte auf und erst hört man eine Zeit lang gar nichts, weißt du. Das ist, wenn das kleine Kind heranwächst, bis es zurechnungsfähig ist. Aber dann fängt es an, Krach zu machen. Und dann fängt er an, Dinge zu sagen und Dinge zu tun, wofür er sich verantworten muss. Und dann, wenn dieses Leben endet, dann, dann nimmt Gott diese Platte oder dieses Band, nimmt er runter und legt dieses Band oder die Platte legt er in einen großen Tonbandschrank, in den Tonbandschrank Gottes. Und nun, wie wirst du da dann umherum kommen am Gerichtsschranke? Wird direkt vor dir abgespielt. Jede Bewegung, die du gemacht hast, jede Gedanke, die durch deine Gedankenwelt gegangen ist. Kannst du das sehen? Nun, kannst du sehen, wo Gott... Ich muss noch eine kleine Zwischenbemerkung hier machen. Ich habe mit den medischen Büchern, habe ich medizinische Bücher gemeint. Also, wir wollen jetzt weitermachen mit der Predigt. Und dann stand ich hier an einem Abend und da war ein Mann auf dem Podium, lang, kahlköpfig, ein wirklich hübsch aussehender Mann, stark. Und er ging heraus und der Herr hatte ihm eine ganze Menge gesagt von seiner Familie und was er tun sollte. Und er ging heraus und setzte sich wieder hin. Und ein paar Minuten danach kam vor mir ein anderer Mann wie er, aber er hatte seinen Kopf runter. Und ich konnte es nicht ausfindig machen. Und ich schaute den Mann da draußen wieder an. Aber er war das nicht, weil es war etwas anderes. Und dieser Mann konnte ich nun nicht finden. Und er schaute umher und keiner war hinter mir. Und ich sagte, der Mann sitzt an der Innenseite von jener Gardine dort. Und es war also ein Bruder, der auch hier zu dieser Gemeinde kommt, lang, kahlköpfig, und irgendwie ein hübsch aussehender Mann und er saß dort gerade so und er hatte seinen Kopf nach vorne und betete, weil er war im Begriff zu sterben am Magenschwierigkeiten und er wollte sich ein paar Schuhe besorgen, seine Frau wollte ihm ein paar neue Schuhe besorgen und er sagte, nein, ich brauche die nicht, weil ich werde nicht leben, um sie zu tragen. Er war im Sterben. Und da saß er, siehst du, das ist in jener Dimension. Halleluja. Gott bewegt einfach rüber da drin und sagt, da sitzt er. Gerade in die Stellung, wie er war. Also siehst du jetzt, was ich meine? Und nun beachte, es gibt kein überhaupt kein Irrtum in den Schriften. Jesus, das Wort Gottes, sieht die Gedanken des Herzens. Das Wort Gottes ist Stärke und Schärfe, Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist Schärfe und kräftiger als ein zweischneidiges Schwert und ist ein Unterscheider von den Gedanken und Absichten des Herzens, aber der Gedankenwelt steht hier. Seht ihr? Also geht ganz tief hinein in die Gedankenwelt und zieht es heraus und unterscheidet es. Was ist unterscheiden? Das ist bekannt machen, es heraus offenbaren. Und das ist, was das Gotteswort bewirkt. Und heute sagen wir, die katholische Kirche ist das Wort Gottes. Und die Baptisten, die Methodisten, die Pfingstler und der Tabernakel. Das ist verkehrt. Das Wort ist die Offenbarung, denn Gott geoffenbart durch das Wort. Und nun, wir könnten keine Übereinstimmung bringen unter den Mediziner und unter den Wissenschaftler und all diese verschiedenen. Wenn Einstein doch bloß diese geistliche Anwendung gehabt hätte, als er also diese physische Anwendung und als er studierte das Gesetz von Licht und so weiter, dann hätte er uns was sagen können. Als ich seine Botschaft hörte in diesem großen Zentrum irgendwo, diese Botschaft über diesem großen Zentrum irgendwo in den Himmel, dass wenn du je Verbindung aufnehmen könntest mit diesem Zentrum, dann könntest du Erden schaffen und alles Mögliche tun. Also die Kraft würde unbegrenzt sein, seht ihr? Er hatte das gesehen. Und siehst du diese kleinen Taschen, die durch die Luft gehen, diese Untertasse nenne? Also und die Menschen, gut, wir lassen das vielleicht besser liegen, aber dann hört man, wie diese Menschen dann fehlen werden. Und sagst du, du hörst nichts von ihnen, aber sie werden dort stehen und sie sind aber nicht da. Und so wird es mit der Entrückung sein. Einer von denen wird sich herunterlassen und dieser irdische Körper wird einen himmlischen Körper anziehen. Und es wird noch Haar, noch Knochen übrig oder zurückgelassen werden. Es wird umgewandelt werden in einem Moment der Zeit, wird sich herniederlassen aus dem Raum und dann nach Hause nehmen. Wir sehen, wie dies alles jetzt im Gange ist und das Pentagon, das wundert sich über diese Lichter und mystische Lichter und alles, was sie sehen am Himmel. Aber habt ihr auch gesehen, dass sie hier auch ein mystisches Licht hatten, also in der Zeitung in Jeffersonville diese Woche und so weiter, und dachten, oh, sie wissen nicht, was das ist, aber höre gut zu, Kinder, es wird euch in einem von diesen Tagen aufnehmen, also da sollt ihr euch nicht drum kümmern, keine Sorge darüber machen. Und bedenke, Jesus sagte, so wie es war in den Tagen von Sodom, ja, was geschah gerade bevor Sodom? Also Gott kam hernieder mit einigen Engeln und sie hatte ein Untersuchungsgericht und dann sagte er, ich habe den Ruf gehört, dass es so sündig ist, den Schrei gehört, dass es so sündig ist, so groß und nun bin ich herniedergekommen, um herauszufinden, was davon der Wahrheit ist. Ist das richtig? Und beachte, der Wichtigste blieb bei Abraham und konnte die Gedanken unterscheiden, die waren im Herzen von Sarah hinter ihm. Und nun, du schaust dann nur ein bisschen umher und beachte, was es dann bewirkt, genau das Gleiche heute. Es ist ein Untersuchungsgericht. Und wenn dann nach einer Zeit die Gemeinde, also wenn sie ihre Stellung behaupten kann, und jede Same ist zu seiner Stelle gebracht worden, dann werden sie weg sein. Also sie werden dann nicht wissen, was mit ihnen geschehen ist. Denn einer wird hierhin gehen und der andere wird zu dem Hause des Pastors gehen. Und der eine wird hierhin gehen, der andere dorthin. Und das Erste weißt du, sie sind nicht da. Denn Henoch war ein Beispiel. Gott nahm ihn und er wurde nicht mehr gefunden. Also, sie kamen hernieder, um zu untersuchen. Also, jetzt die Übereinstimmung dauernd, wie doch Henoch entrückt wurde, oder verwandelt wurde. Ein Beispiel von Israel, das rübergeführt wurde in der Arche. So perfekt. Das Wort Gottes ist so perfekt. Sogar im Alten Testament und im Neuen Testament, das sind zwei Hälften und ein Ganzes. Richtig. Das Alte Testament ist die Hälfte davon und das Neue Testament ist die Hälfte. Und lege das zusammen und dann hast du die ganze Offenbarung von Jesus Christus. Und da ist es, wo der Prophet spricht, und hier ist er in der Person. Seht ihr? Zwei Hälften und ein Ganzes. Und nun, wir möchten nicht allzu viel Zeit hinein bedenken, das Alte Testament ist nicht vollständig ohne das Neue. Und das Neue könnte nicht vollständig sein ohne das Alte. Und das ist der Grund, dass ich sagte, zwei Hälften und ein Ganzes. So der Prophet sagte, er wird hier sein, er wird hier sein, er wird hier sein. Und sie werde dieses mit ihm tun, sie werde jenes mit ihm tun. Und er ist hier, und er war hier, und er war hier. Und sie taten mit ihm, und sie taten dieses mit ihm, und sie taten jenes mit ihm. Ich habe gerade vor ein paar Abenden lang davon gesprochen, gepredigt. Nun, um nun die Schrift zu studieren, also Paulus sagte dem Timotheus, studiere die Schrift und du sollst das Wort Gottes recht teilen, dass die Wahrheit ist. Und dann gibt es drei Dinge, die müssen, also die du musst, also in der Schrift. Also beim Gebrauch von dem Wort Gottes gibt es drei Dinge, die du tun musst, die du nicht tun musst, so ist richtig. Also die du nicht darfst. Und nun, lass uns für die nächsten 10 Minuten diese drei Dinge bestudieren. Drei Dinge, die du nicht darfst. Und alle da im Lande, wo ihr seid, durch das ganze Land, seid ihr ganz sicher, dass du diese Dinge in deinem Verstande festhältst, wenn du kein Schreibstift hast. Also, du darfst diese Dinge nicht tun. Ja, wir sagen euch alle immer wieder, was ihr tun sollt. Aber jetzt, also, werde ich euch sagen, was ihr nicht tun sollt. Und nun, ihr müsst nicht das Wort falsch auslegen. Du sagst, ich glaube, es bedeutet dieses. Es bedeutet gerade das, was es aussagt. Braucht kein Auslegen. Dann musst du das Wort nicht an der falschen Stelle hinstellen. Und drittens, du musst das Wort nicht an der falschen Stelle hinstellen. Aber das erste, also das zweite, also, das muss das Wort nicht an der falschen Stelle hinstellen, da meint er das Wort in der Bibel an der falschen Stelle hinstellen. Und bei der dritten Fall, das Wort nach der Zeit falsch hinstellen. Also in der falschen Zeitraum. Zeitmäßig falsch hinstellen. Und wenn wir eine von diesen Dingen tun, dann wirft es die ganze Bibel in ein Durcheinander, in ein Chaos. Beachte, Jesus falsch auszulegen in der Form von Gott in einem Menschen, das würde von ihm, also dann würdest du von ihm ein Gott machen von den Dreien. Also wenn du Jesus Christus falsch auslegst, dass er das Wort ist, dann würdest du von ihm ein Gott aus Dreien machen. Oder du würdest von ihm die zweite Person in der Gottheit machen. Und das zu tun, würde die ganze Schrift in ein Durcheinander versetzen. Also, da kommst du dann nirgendwo mehr hin. So, es muss nicht, sie muss nicht falsch ausgelegt werden. Und wenn du dann jene bestimmte Sache sagst, und dann gibst du eine Auslegung dran und du wendest diese Schrift dann an für eine andere Zeit oder die Schriftstelle war gemeint für eine andere Zeit, dann machst du auch eine falsche Auslegung, gibst du dann dran. Wenn irgendjemand Jesus Christus in der Bibel falsch auslegt, dass er nicht Gott selber ist, dann macht es ihm zu einer zweiten Person oder ein Gott aus den Dreien und würde das ganze Wort oder würde jedes Wort durcheinander bringen in der ganzen Bibel. Und es würde auch das erste Gebot brechen, du sollst keinen anderen Gott vor mir haben. Gut. Also, es würde auch von dem ganzen menschlichen Geschlecht eine Gesellschaft von heidnischen Anbetern machen, wenn sie drei verschiedene Götter anbeten. Seht ihr dann, was für eine Art von Bibel wir dann haben? Und dann macht es von uns das, was die Juden von uns sagen, dass wir sind. Und dann sagte also, sie sagten, wer von den Göttern ist denn euer Gott? Seht ihr? So, du siehst, du kannst nicht, also du musst das Wort nicht falsch auslegen. Denn Jesus selber ist die Auslegung von der Bibel, wenn er es offenbart in dem Zeitalter, also jenes Teil von seinem Körper ist dann geoffenbart. Wenn es das Zeitalter der Hand ist, dann muss es eine Hand sein. Und dann kann es nicht das Zeitalter des Hauptes sein. Und wenn es das Zeitalter der Stimme ist, gut, dann kann es nicht das Zeitalter des Fußes sein. Seht ihr? Und nun, wir sind jetzt beim Zeitalter vom Auge. Und jetzt das nächste, das ist er selber, dass er kommt. Nämlich das Sehen, die Prophetie. Seht ihr? Da durch die Zeitalter, da fingen wir an mit dem Fundament. Von dem ersten Gemeindezeitalter, als der Same in die Erde ging, also der vollständige Same. Und dann kam es raus durch die Füße, Luther. Kam weiter dann durch Wesley und dann in die Pfingstler hinein. Das sind die Zunge und die Lippen, seht ihr. Und nun ist es das Auge, Prophetie, Malachi 4 und so weiter. Und nun steht nichts anders mehr aus, dann dass es kommt. Oder nun steht nichts anders mehr aus, was noch kommen muss, als er selber, dass er da hineingeht. Weil das ist das letzte Ding, was es gibt. Also das nächste ist nun die Intelligenz. Und wir haben keine Intelligenz von uns selber. Er ist das. Seht ihr? Wir haben auch kein Augenlicht von uns selber. Denn wie kann ein Mensch alle diese Dinge voraussehen? Er kann das nicht tun. Es ist Gott selber, seht ihr? Es kommt dann, es wird dann eine Stelle, und wo er den Körper ganz und gar regiert. Und dann ist der vollständige Körper von Christus offenbart in der Form von einer Braut, die herausgenommen wurde aus seiner Seite, wie Adam, das staat am Anfang, liebe gesagt, wie Adam das auch war am Anfang. Jawohl, Gott, also dieses würde die ganze Bibel in ein Durcheinander bringen, wenn man das erste Gebot zerbricht und ein Gott macht, ein heidnischer Gott von Dreien. Es würde das ganze Bild der Bibel ruinieren. So, du musst die Bibel nicht falsch auslegen, nun, das ist nur das eine Ding. Und wenn jede Schrift in der Bibel die gleiche Anwendung hast, dann musst du sie auch, oder muss die Schriftsteller auch an seine Stelle hinstellen. Und wenn du das an der falschen Stelle hinstellst, dann könntest du von ihm Gott machen in einem Zeitalter und in der nächsten Zeitalter machst du von ihm Geschichte. Und das heißt es, an falsche Stelle hinstellen. So, du musst die Schriftsteller nicht falsch hinstellen, denn er ist Gott fortwährend. Und wenn du ihn heute zu einem Gott von der Geschichte machst, also was er damals war, also, und er ist dann nicht mehr derselbe gestern, heute. Und was tust du dann mit Hebräer 13, Vers 8? Seht ihr, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und nun, so seht ihr, was dieses bewirkt, wenn man das tut. Und das ist aber, was sie getan haben. Es ist schon passiert. Und man ließ ihn sein eigenes Wort leugnen, indem man die Schrift falsch hinstellte. Also die Schrift zeitmäßig an eine falsche Stelle hinstellen, dadurch könntest du seinen Körper verkehrt zusammenstellen. Dann der Fuß ist dort, wo das Haupt sein sollte oder so irgendetwas. Also gerade in anderen Worten, du kannst dann Jesus haben und der lehrt die Botschaft von Moses. Und dann kann es sein, dass du Wesley hast, der das Zeitalter von Luther lehrt. Und dann würdest du jetzt in unsere Zeitalter, würdest du die Pfingstbotschaft lehren. Und dann siehst du, in welch ein Durcheinander du sein würdest. Denn Pfingsten hat schon seine Farbe gezeigt. Luther hat auch schon seine gezeigt, ging nämlich ab in eine Denomination und starb gerade dort. Also das Zeitalter hat ihnen getroffen, oder sie haben das Zeitalter getroffen, und da ging es los, da gingen sie. Beachte, sobald als es organisiert wurde, starb es. Und nun, um zu sehen, ob das richtig ist, dann schau doch zurück durch die Geschichte, durch die Seiten der Geschichte. Jedes Mal, als es organisierte, starb es gerade dort. Und da war niemals mehr etwas dran. Also es wurde ein Anbeter, oder sie wurde eine Anbeter von der Gott dieser Welt. Ging ab in Organismen, in Organisations, Denominations und Illusions. Eine Gesellschaft von Rikis kamen da hinein und haben ihre eigenen Zwecke da hineingebracht und ihre eigene Gedanken hineingeführt, lieber gesagt. Und was geschah? Es wurde durcheinander. Und es wird alles zu einem Spitze hingehen, zu einem Ende führen. Es wird alles sich anhäufen in der Gott dieser Welt, wo sie Satan selber auf dem Throne setzen werden. Während sie denken, dass sie jetzt einen großen Weltführer haben, der ihnen Frieden bringen wird. Nun, ich sagte euch noch vor einigen Tagen, ich sage es jetzt wieder, dass sogar die Zivilisation in sich heute absolut wider Gott ist. Zivilisation ist gegen Gott. Bildung ist eine Million Meilen von ihm entfernt. Wissenschaft ist eine Million Meilen, also Wissenschaft und Bildung versuchen Gott zu widerlegen. Durch theologische Seminarien und Schulen und Räume der Wissenschaft und so weiter. Aber sie haben ihre Aufrüttelung gehabt. Wie war es wohl mit dieser Vision an dem Abend von diesem Mann, als er schrie, als er diese Wissenschaftler anschrie, die da unten das Zeug da hineingossen auf diese Weise. Sie dreht sich nur um und schaute auf und ging weiter. Also es wird aber nochmals ein Ritt geben. Und beachte, oh, diese drei, die sein müssen, also nun, du kannst nicht, also Jesus kam nicht, um die Botschaft von Noah zu predigen. Und er kam auch nicht, um die Botschaft von Moses zu predigen. Oder Moses predigte nicht, also seht ihr könnt das Wort zeitmäßig auch nicht falsch hinstellen, das ist die Schrift. Es muss alles zur rechten Zeit sein. Und du kannst es nicht anwenden, also wenn dieser große Mann John Wesley hervorkam, oder dieser große Mann Luther, als Luther herauskam mit seiner Botschaft der Rechtfertigung, nun, also Luther war ein großer Mann, und er rief die Gemeinde aus der Dunkelheit heraus. Und er setzte die Rechtfertigung durch Glauben. Und als er das tat, dann baute sie eine Organisation obendrauf und starb. Das Leben reiste weiter, wie es auch in einem Halm weiz ist, direkt ging es hinaus ins wesleyanische Zeitalter in die Ehre hinein. Aus Luther kamen noch andere Blätter, die auch damit starben, das war Zwingli und Calvin und der Rest von denen, die herauskamen, diese große Reformation. Und dann kam Wesley hier, ein anderes Zeitalter blühte heraus in eine Ehre hinein, Wesley und Atterbury und all diese, und John und sein Bruder, John Wesley und sein Bruder, und alle die großen Männer Gottes, die mit der Botschaft einfach durch das ganze Land gingen. Und sie organisierten es und es starb. Und dann kam es so heraus und schaute dann heraus, als ob sie jetzt das Korn hervorbringen würde. Und dann kamen wir her und fanden heraus, dass es nur dass die Hülle war, die Spreu um das Korn herum. Pfingst war es. Aber ganz hinter in diesem Alle, da kam eine kleine Knospe. Und beachte gewöhnlich, ich denke, es ungefähr 3 oder 4 Jahre, nachdem Luther von dem Felde weg war, dass die lutherische Kirche organisiert wurde. Und nur eine kurze Zeit, nachdem Wesley von dem Felde weg war, organisierte es. In Tucson, da hatten wir ein Fernsehprogramm, wie die Wesleyanische Kirche oder die Methodistenkirche entstanden ist. Und als sie dann hier rüberkamen nach Amerika, dann waren viele von ihnen, kamen zu ihnen und sagten, wir müssen jetzt eine Karte, eigentlich einen Vertrag müssen wir jetzt abmachen. Wir müssen jetzt einen Vertrag machen, irgendwie aufstellen. Und so weiter von England und das hier herüberbringen. Und es war alles als ein Schauspiel gebracht worden. Und da habe ich direkt gesehen, dass es da war, wo das geschah. Und da starb sie. Gut, und aus den Pfingsten, also diese alte Jubel von damals, von langen vergangenen Tagen, die die Gabe hatte von Sprechen in Zungen und anfingen mit dem Reden in Zungen, also, und dann sagte sie, nannte sie das der Beweis des Heiligen Geistes. Und dann organisierte sie. Und einer sagte, ihr werdet dieses tun. Und der andere sagte, ihr werdet jenes tun. Und sie hatte Lehrstücke auf Lehrstücke. Und was tat sie? Also, alle diese Blätter entfalteten sich, wie es auch geschah am Halm und wie es geschah mit der Ehre. Sie hatte die Einheit und die Zweiheit und die Dreiheit und die Gemeinde Gottes und alle diese anderen, es entfaltete sich und entfaltete sich, aber jetzt in Übereinstimmung mit der Natur, die ein vollkommenes Beispiel ist, also du wirst nie etwas anderes haben, woran du diese Dinge lehren kannst, die du als Beispiel für diese Dinge nehmen kannst. Eine Familie von Freunden von mir in Kentucky hatten ein kleines Kind, was vor einigen Tagen geboren wurde. Und die Mutter war auf und sie kochten, die Mutter war auf, während sie die Mahlzeit kochten. Und nun, sie half unsere Schwester, das Mittagessen zu kochen für eine Gruppe von Männern, die wir da auf die Jagd gewesen waren. Und nun fing das kleine Kind an zu schreien und ich redete. Und ich denke, die Mutter war dadurch ein bisschen in Verlegenheit gebracht. So, sie lief zu dem Kind und holte sich und fing dann an, dem kleinen Bursche Essen zu geben. Ich sagte, weißt du, das ist einfach die Natur. Siehst du, du kannst nicht, also, sie haben auch nie einen besseren Weg gefunden, worauf ein kleines Kind zeigen kann, was er will, als durchzuschreien. Und nun, du magst es vielleicht ein Ethikbuch, ein Buch über Ethik geben und da dich hinsetzen und sagen, ich möchte dir jetzt meinen Sohn Theologie unterrichten. Und nun, du sollst jetzt nicht so kreisen da umher wie die anderen Kinder, du bist anders. Und wenn du jetzt was zu essen haben willst, dann sollst du diese Glockenleute hier, das arbeitet alles nicht. Also, das wird nicht wirken. So, du hast immer die Natur in alle Dinge zu beobachten. Und nun, wir sehen, wo in jedem Zeitalter, also es war direkt alles niedergelegt, dass wir in diesem letzten Zeitalter sind. Oder es war vorgezeichnet, dass wir in diesem letzten Zeitalter sind. Die Hülle, die Spreu ist weggezogen. Und wir haben jetzt 15 Jahre, fast 20 Jahre gehabt, dass die Botschaft von Land zu Land geht, eigentlich durchfegt von Land zu Land. Und heute Morgen ist es verbunden durch dieses ganze Land mit dem Telefon. Und doch keine Organisation. Es kann nicht organisieren. Und es gibt jetzt etwas, was nie gewesen ist und was auch nie nachher sein wird. Seht ihr? Das ist es, was los ist mit der Botschaft heute zu Tage. Die es erhalten in ihrem Herzen, müssen in der Gegenwart des Sohnes liegen, um reif zu werden. Seht ihr das? Also, du kannst die Botschaft aufnehmen und dann lass der Sohn alles Grüne aus dich herausbacken, dass ihr erwachsene Christen werdet. Seht ihr, was ich meine? Gott kommt bald, um seine Gemeinde zu empfangen. Und wir müssen jene Art von Christen sein, um ihn zu empfangen. Also der Weizen muss reif werden. Gut. Also es gibt diese drei Müssen, die sein müssen. Also du musst nicht falsch auslegen oder falsch damit umgehen oder falsch auslegen oder eine falsche Stelle es stellen. Es muss genau so gehalten werden, wie Gott es gesagt hat. Für die Welt ist ein Buch der Geheimnisse. Die Menschen glauben, dass es einfach ein geheimnisvolles Buch ist. Einmal redete ich mit einem sehr berühmten Mann hier in der Stadt, der sehr viel auf sein Christentum hält, und er sagte, ich habe versucht, das Buch der Offenbarung an einem Abend zu lesen. Und dann sagte er, aber Johannes muss wohl eine Fuhre von heißem Pfeffer gehabt haben und ein Albtraum. Siehst du, das ist ein Buch der Geheimnisse. Während der wahre Gläubige, also es ist die Offenbarung von Gott geoffenbart in dem Zeitalter, wo wir drin leben. Er sagte, meine Worte sind Geist und Leben, das sagte Jesus. Und dann wieder, das Wort ist der Same, das der Seher sät. Wir wissen, dass das die Wahrheit ist. Es ist Gott in Wortform und kann nur durch ihn selber ausgelegt werden. Der menschliche Verstand ist nicht kapabel, nicht imstande, um der Verstand Gottes auszulegen. Wie kann diese kleine, endliche Gedankenwelt, diese unendliche Gedankenwelt auslegen, wenn wir sogar die Gedankenwelt voneinander nicht auslegen können? Und dann beachte, er ist der Einzige, der es auslegen kann. Und er legt es aus, wem er will. Und er sagte nicht, also die Sterblichen von damals, die sind ehemals über die Erde geschritten, auf vielerlei Weisen, aber er sagte, Gott hat ehemals auf vielerlei Weise sich selber geoffenbart an seinen Propheten, in Hebräer 1,1, seht ihr? Und beachte, wen er will, offenbart er es. Und er ist so gestaltet, dass er sich selber verbergen konnte in den Schriften für den klugsten Theologen, die es gibt. Oh, er kann sich selber einfach verbergen. Sitzt da in der Schrift und du schaust ihn den ganzen Tag an und du siehst es nicht. Du schaust ihn ein Leben lang an und du siehst es nie. Er kann sich selber einfach verbergen und sitzt da. Nun bitte, überall lasst es tief hineinsinken, dass Gott in dem Worte sich selber so im Worte verbergen kann, dass es keine Theologen oder Schule gibt in der ganzen Welt, der ihn je finden würde. Und doch sitzt er da direkt. Du sagst, ist das richtig, Bruder Branham? Wie dann wohl mit den Pharisäern und den Sadduzäern? Und wie dann in den anderen Zeitalter? Er hat es getan, ganz gewiss. Und er tut es so in jedem Zeitalter. Nun, das können wir prüfen. Lasst uns mal denken an den Tagen von Noah, klug, intellektuelles Zeitalter, und wie er sich selber verbarg in seinem verheißenen Wort. In den Tagen von Moses, wie er sich selber verbarg. In den Tagen von Elia, wie er sich selber verbarg. In den Tagen von Jesus, wie er sich selber verbarg. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn gemacht und die Welt kannte ihn nicht. Er kam zu seinem Eigentum, seine eigenen haben ihn nicht empfangen. Seht ihr, er verbirgt sich selber für den klugsten, intellektuellsten Mann, der es auf Erde gibt. Du sagst aber gut, dieser Doktor, dieser heilige Vater, so und so, ich kümmere mich nicht darum, wer er ist. Gott verbirgt sich selber vor ihm und um es zu offenbaren an den Kindern, das sind solche, die lernen wollen, Kinder Gottes, vorausbestimmte Samen. Denk nur, der mächtige Gott sitzt in seinem eigenen Wort und blendet die kluge, gebildete Leute von diesem gegenwärtigen Zeitalter und sie sehen es nicht. Sie denken, dass es nur eine ganze Menge Fanatismus ist. Und schaue ihn an, wie er da steht, und verbirgt sich für die Pfingstler, Baptisten, Methodisten, Presbyterianer, offenbart sich selber direkt da draußen öffentlich, zeigt alle Art von Dingen und sie nehmen es sogar in den Zeitungen auf und solche Dinge und doch sehen sie es nicht. Oh, unser Gott, wie groß, offenbart sich selber, wem er will. Oh, und du sagst, aber Bruder Jones oder Bruder so und so, er ist ein großer Mann, er wird es sehen. Oh nein, er offenbart es, wem er will. und sagt, meine Frau sieht es nicht und sie ist aber eine christliche Frau. Er offenbart sich selber, wem er will, seht ihr? Gut, aber mein Prediger ist ein großer Mann, das ist richtig. Aber er offenbart sich selber, wem er will. Und nun prüfe das, was geoffenbart worden ist, mit dem, was geschieht. Und dann kannst du so ziemlich verstehen. Nun, wir beachten dann, dass es von ihr ein Buch Gottes und nicht ein Buch des Menschen macht. Und wenn es des Menschen war, nun lasst uns mal schauen, wie es sich selber zum Ausdruck bringen würde. Nun schau, es stellt die Sünde zur Schau von den Menschen, die es geschrieben haben. Beachte zum Beispiel der Mann, der in seinem Tag gelebt hat, Abraham zum Beispiel. Er wird der Vater von den Gläubigen genannt. Nun beachte, denkst du, dass Abraham dieses Buch von sich selber geschrieben hätte, von seiner eigenen Feigheit? Oder wie denkst du, würde er geschrieben haben, dass er gelogen hat zu diesem König an dem Morgen und gesagt, und dass er sagte, dass es seine Schwester war, obwohl es doch seine Frau war? Würde er diese feige Taten, die er getan hat, aufgeschrieben haben? Ganz gewiss, also er würde das nie gemacht haben. Und was wohl mit Jakob in seinem Betrug? Ein kleiner Betrüger, der Jakob war? Also würde ein Mann, ein Hebräer, also als Autor von seinem hebräischen Bruder, in wem ganz Israel genannt wurde, oder durch wem, oder wonach ganz Israel genannt wurde, frei übersetzt, würde er es wagen zu schreiben von dem Betrug von dem Vater von dem ganzen Lande? Denn von Jakob kam die Patriarchie und von der Patriarchie kam die Stämme. Und er war eigentlich das Fundament, der Fundamentstein von dem alle. Und die Bibel stellt ihn da auf ein Betrüger. Ist das richtig? Denkst du, dass ein Mensch das geschrieben hätte? Nein, mein Herr. Und was war mit einem Mann, der schreibt von dem größten König, den sie je auf Erde gehabt haben? Und er war ein gekrönter König, es war David, und dass er Ehebruch begeht, würde diese Jude je von ihrem edelsten König geschrieben haben, dass er ein Ehebrecher ist? Oh, wir haben Weltgeschichte, wir haben Geschichte wie von George Washington, dass der Mann noch nie eine Lüge gesprochen hat und solche Sachen. Aber wir sagen, wir nennen das Geschichte, aber dieses ist ein Mann und die Bibel nennt David ein Ehebrecher. Und er war der König von Israel, ein Ehebrecher, dessen Sohn, also Jesus, war der Sohn von David. Und der Hauptstein und sein Vater nach dem Fleische, nein, das ist nicht richtig, und sein Vater in Übereinstimmung, wirklich in Übereinstimmung mit dem Fleische, war ein Ehebrecher. Also die Juden hätten das nie solch ein Buch geschrieben. Würde ein Mann dieses schreiben von ihm selber? Ganz gewiss nicht. Also, wie könnte diese stolze Nation Israel, und ihr wisst, wie stolz sie sind, also diese stolze Nation Israel, also da hingehen und dann schreiben von ihrer Götzendienst, schreiben von ihrer Rebellion wider Gott, schreiben von den schmutzigen und dreckige Dinge, die sie getan haben und das alles in ein Buch schreiben, ganz gewiss hätte sie das verborgen. Also sie hätte nur die gute Sache gezeigt. Aber diese Bibel sagt, was richtig und was falsch ist. Und jedermann weiß, dass die Juden niemals ein Buch geschrieben hätte über ihre eigene Unsauberkeit und Götzendienst und Fehler und alles, was sie hatten. Sie hätte das nie geschrieben, nein. Also wer schrieb es dann? Die Bibel sagt in Hebräer 1, Vers 1, nachdem Gott in der vorherigen Zeit auf verschiedene Weise gesprochen hat, zu den Vätern durch die Propheten. Also, dann waren es nicht die Propheten, es war kein sterblicher Gott. Also, nicht die Propheten in vorherigen Zeiten, aber Gott hat in vorherigen Zeiten auf verschiedene Weise gesprochen zu den Vätern durch die Propheten. Ich habe hier eine Schriftstelle, ich weiß nicht, was es ist, ich kann mich also nicht darauf beziehen, aber gewöhnlich, wenn ich mich da auf diese Dinge beziehe, dann schaue ich eben die Schriftstelle nach. Aber ich werde es jetzt mal aufschlagen, einen Augenblick, wenn er mich mir eben entschuldigt, also in 2. Timotheus 3, Vers 16. Ich dachte, dass ich mir daran erinnern könnte, aber es tut mir leid, ich werde einen Augenblick anhalten, um das rauszufinden, was es ist. Also Gott hat in vorigen Zeiten auf verschiedene Weise gesprochen zu den Vätern durch die Propheten. Und jetzt 2. Timotheus 3, Vers 3 bis 16, oder lass uns sehen, was es heißt hier, 3, Vers 16. Und da heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke völlig geschickt. Gut dann, also die ganze Schrift ist geschrieben durch Inspiration. Jesus hier auf Erde sagt, dass Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort wird nicht vergehen. Er sagte, dass die ganze Schrift muss erfüllt werden, sodann, das Buch ist nicht das Buch mit dem Geschriebenen von Menschen. Es ist ein Buch mit dem Geschriebenen Gottes. Und nun, wir wissen, dass Gott durch Vorausbestimmung seine Gemeinde erwählt hat, ihren Platz, seine Propheten und alles, was damit zusammenhängt. Durch Vorerkenntnis, also erst bestimmte sein Vorerkenntnis sein Prophet. Und er bestimmte durch Vorerkenntnis sein Prophet. Und als das Zeitalter dann da war, dann hatte er auch sein Prophet, der auch da war, zur gleichen Zeit und inspirierte ihn, so er schrieb dann die Bibel durch ihn. Nun, Gott schrieb die Bibel nur mit dem Gebrauch oder indem er ein Prophet benutzte, weil das ist sein Weg, worauf er stut. So seht ihr, es ist nicht das Wort, also so seht ihr, es ist das Wort Gottes und nicht das Wort des Menschen. Gott ist eine Person. Gott kann sprechen, Gott kann reden, Gott kann schreiben. Und er bräuchte es nicht so zu tun, aber das ist der Weg, den er dazu erwählt hat. Er bräuchte es nicht zu tun auf diese Art, aber er wählte es so zu tun. Nun, du sagst, aber Gott schrieb mit seinem Finger, seine eigene majestätische Finger, die 10 Gebote. So, Gott schreibt selber, wanneer er das will, seht ihr, aber er wählte es zu schreiben durch die Propheten, seht ihr, weil es waren seine Attributen, Fähigkeiten, sein Wort und er brachte es zum Ausdruck durch sie und machte es alles ein Teil oder ein Teil von ihm. Seht ihr, er konnte schreiben mit seinem Finger und auch nahm er seinen Finger und schrieb an den Wänden von Babylon, ihr seid gewogen auf der Wagen und so leicht befunden. Also, er schrieb mit seinem eigenen Finger. Gott kann reden. Glaubst du, dass Gott reden kann? Er redete zu Moses auf dem Berg im brennenden Busch. Glaubst du das? Jawohl, mein Herr. Er redete zu Johannes in der Form von einer Taube. Glaubst du das? Er sagte, dies ist mein geliebter Sohn, in dem vorgefallen habe zu wohnen. Er redete zu ihm. Er sprach zu Jesus auf dem Berg der Verherrlichung, wo Petrus, Jakobus und Johannes dabei waren. Er kann reden. Er ist nicht stumm, Gott kann reden. Er sprach zu Jesus auf dem Berg der Verherrlichung. Er sprach zu Jesus vor einer ganzen Menge von Leuten, während die Leute sagten, es donnerte. Aber es war Gott, der sprach zu Jesus. Und fast das Ganze von Matthäus, von Markus, Lukas, Johannes, ist Jesus, der redet. Er ist Gott, so Gott kann reden. Er nahm seinen eigenen Finger und schrieb auf dem Sande eines Tages. Er sprach, er predigte, er weissagte mit seinen eigenen Lippen, Gott tat es, als er Fleisch wurde und unter uns wohnte. Gott geoffenbart im Fleische. Wenn er schreiben kann, sprechen kann, dann kann er dann auch nicht sagen, was andere tun. Kann er dann auch nicht andere sagen, was sie tun sollen. Ganz gewiss kann er das. Er kann zu ihnen reden mit einer menschlichen Stimme. Er kann schreiben und denen zeigen, was sie tun sollen. Er hat es getan. So hat Gott in vorigen Zeiten auf verschiedene Weise gesprochen zu den Vätern durch die Propheten. Und er sagte in diesem Geschriebenen, dass nicht ein Jota oder Tittel je vergehen wird, bis dass es erfüllt ist. Und dann ist es geoffenbart. Und dann wird es vergehen, weil es geoffenbart ist. Und es kann dann noch nicht vergehen. Aber gerade das Wort selber wurde Fleisch. Jota bedeutet ein kleines Wort. Und Titel, das ist ein kleines Zeichen. Sogar die Punktuation, also die Zeichensetzung, also ein Ausdruck, also alles, nichts wird vergehen im Worte Gottes. Es kann nicht vergehen, weil es ist Gott geoffenbart in der Form von menschlichem Fleisch. Denn es ist Gott selber in Buchstabenform, in Prophetenform, geoffenbart im Fleisch. Und nun, das ist der Grund, dass Jesus sagen konnte, also die, wo diejenigen, wozu gesprochen wurde, habt ihr Götter genannt. Die das Wort, die zu euch durch das Wort gesprochen haben. Und ihr habt gesagt, und sie waren Götter. Und diese Propheten, als sie gesalbt wurden mit dem Heiligen Geist Gottes, brachten sie genau das Wort Gottes und sie waren Götter. Es war Gottes Wort, was durch sie sprach. Es kann also, sie legen nur aus, wenn der Autor es ihnen erlauben würde, es auszulegen. Und nun, wenn er das wirklich herausfinden wollte, das steht in 2. Petrus 1, Vers 20 und 21. Gut, weil dieses, wo Gott, also es gibt keine eigenmächtige Ausleger. Er tut seine eigene Auslegung. Gott spricht und legt selber es aus. Und dann offenbart er es, wem er will, verbirgt es für alle anderen. Er braucht es nicht irgendjemand zu offenbaren, es sei denn, dass er das will. Und er bringt die ganze Sache in der Schrift zum Ausdruck. Deshalb, die ganze Sache ist schon bekannt gemacht worden. Und er sitzt da und beobachtet, wie es geschieht. Und dann einfach zu sehen, wie der Körper gemacht ist und zurückkommt, es ist wieder zu der Form von seiner Braut. Gut. Gläubigen glauben es, wie Abraham, der alle Dinge, die im Widerspruch damit waren, betrachtete, als ob sie nicht da waren. Und auch dieses Wort unterscheidet die Geheimnisse des Herzens, Hebräer 4,12. Also, es unterscheidet die Geheimnisse des Herzens. Propheten haben nicht immer verstanden, was sie schrieben oder was sie sagten. Oder sie hätten es auch auf keinen Fall gesagt, wenn sie es verstanden hätten. Seht ihr? Aber die Bibel sagte, dass sie getrieben wurden durch den Heiligen Geist. Getrieben. Wenn der Heilige Geist dich treibt, dann bewegst du dich. Und Menschen, Gott hat in vorigen Zeit auf verschiedene Weise gesprochen zu den Propheten und die wurden getrieben durch den Heiligen Geist. Und das ist es, warum in alle Zeitalter die Menschen, also die den Propheten um Rat, um geistliche Rat gefragt haben, nämlich in Bezug auf den Zeiten und was geschehen wird. Der Prophetenautor muss auch in fortwährender Gemeinschaft sein mit dem Autor. Seht ihr das? Er muss fortwährend in der Gegenwart von dem Autor leben, um zu wissen, wie das Buch sein wird. Seht ihr? Der Prophetenautor oder Schreiber hatte den Feder zu jeder Zeit bereit, war fortwährend in der Gemeinschaft mit ihm, das war Gott, um es niederzulegen, was er sagte, das niedergeschrieben werden sollte. Seht ihr? Zeigte nämlich, was für eine Art von Leben er musste, also ein getrenntes Leben von all seinen Brüdern. Und nun, das ist auch, warum der Prophet seine Gedankenwelt fortwährend gerichtet hatte auf dem, was Gott sagte. Nicht, was Menschen dachten, was das Zeitalter dachte, was die Gemeinde dachte, was das Königreich dachte, aber was Gott dachte. Er brachte nur Gottes Gedanke zum Ausdruck, durch oder mit dem Wort. Weil ein Wort ist eine Gedanke, wenn sie zum Ausdruck gebracht worden ist. Habt ihr jetzt erfasst, das Wort ist eine Gedanke, die zum Ausdruck gebracht worden ist. So, der Prophet wartete auf Gottes Gedanke. Und wenn Gott seine Gedanken ihm offenbarte, dann brachte er es zum Ausdruck in Worte, nämlich so spricht der Herr. Seht ihr? Nicht so spreche ich, der Prophet, aber so spricht der Herr. Seht ihr das? Gut. Und das ist, warum sie Königreiche getrotzt haben und Gemeindezeitalter. Und das zu tun in ihre Tage bedeutete die Todesstrafe. Wer möchte da gehen oder stehen vor dem Angesicht des Königs und ihm sagen, so spricht der Herr, das und das wird geschehen? Also, dein Haupt wurde damit dadurch abgehackt. Aber die Gemeinde würde dich direkt umbringen, für das, wenn du das tun würdest. Aber diese Propheten waren kühn. Warum? Sie waren kühn durch den Heiligen Geist. Und das ist, warum sie wurden getrieben durch den Heiligen Geist. Und das ist, warum sie so dreist, so kühn waren. Und sie schrieben das unfehlbare Wort Gottes. Da sind vielen, die haben versucht, jene Propheten nachzuahmen, wie die Priester und so weiter. Und was taten sie? Einfach alles durcheinander gebracht. Das ist alles. Sie machen alles durcheinander. Sie könnten das nicht tun, weil Gott hat den Mann ausgesucht für das Zeitalter und die Botschaft ausgesucht und sogar die Natur von dem Mann, wie er es machen würde in diesem Zeitalter und wie er es bringen könnte und wie er es oder was er bringen könnte und wie er es könnte. Also mit der Natur von diesem bestimmten Mann konnte er die Augen von anderen blenden. Die Wörter, die dieser Mann sagen würde, die Weise, worauf er sich benehmen würde, würde andere blenden und die Augen von anderen wieder öffnen, seht ihr? Er kleidete diesen Mann in eine Art von Kleidung, wie er war, die Natur, seine Neigung und alles Mögliche, also musste genauso sein, wie es war. Also ganz perfekt wurde er ausgesucht für ein bestimmtes Volk, die er rufen würde für das bestimmte Zeitalter. Während andere stehen würde, ihn anschauen würde und sagen, gut, aber das kann nicht, das kann nicht sein. Seht ihr, sie waren verblendet. Jesus kam auf der gleiche Weise, auch eingekleidet, der unsterbliche Gott eingekleidet in menschlichem Fleische. Und weil er geboren wurde in einer Krippe, in einem Stall voll mit Mist und kein Platz, um sein Haupt hinzulegen, er wurde geboren und in den Gedanken von den Leuten haben sie ihm einen unehelichen Namen angeheftet. Also haben sie ihm den Namen unehelich angeheftet, seht ihr? Und alle diese Dinge, die er war und wie er dann aufwuchs als der Sohn von einem Zimmermann, und wie er mehr oder weniger keine Schulung in der Welt hatte, in der Weisheit dieser Welt, und er hatte auch nichts damit zu tun, mit nichts von dieser weltlichen Zivilisation und Bildung oder irgendetwas, also er hatte nicht ein Ding damit zu schaffen, denn er ist Gott. Es würde ja einen Zusammenstoß geben. Und wenn er auch versucht hätte zu gehen zu einem Seminar irgendwo und etwas zu lernen, was diese Weltkirchen alles tun und es würde sogar nicht korrespondieren, überhaupt nicht mit seinem Verständnis, denn er war Gott. So, Bildung und Schulung und Seminarien und die Dinge sind absolut wider den Wille Gottes. Das ganze Bildungssystem ist wider Gott. Und jedes lehrt von Gott weg. Fortwährend. Und wenn ich einen Mann sagen höre, dass er ein Doktor ist oder irgendein anderer Grad hat, also das macht ihn für mich gerade so viel weiter von Gott entfernt. Seht ihr? Er hat sich selber einfach um so viel von Gott weggebildet. Nein, das habe ich etwas dazwischen. Er hat sich gerade um so viel von dem weggebildet, wozu er gerufen worden war, zu tun. Das ist richtig. Beachte, wie also das nun, sie wurden getrieben durch den Geist. Und nun, das bedeutet jetzt nicht, dass ein gebildeter Mensch nicht hineinkommen kann. Schau unser Paulus an. Also ich denke, dass es gab wohl keinen klügeren Mann in dem Tag als Paulus, der war von Saul oder Saul, der war wohl der Saul von Tarsus. Er war gebildet unter Gamaliel, einer von den größten Lehrern von dem Tag, und ein großer, ganz genauer Hebräer, Pharisäer, wenn es um die Denomination geht. Und Paulus wurde erzogen unter ihm. Und er kannte die ganze jüdische Religion. Aber als er dann zu der Gemeinde kam, dann sagte er, ich bin nie zu euch gekommen mit der Bildung eines Menschen oder so weiter, weil wenn er das würde, dann hättet ihr euer Vertrauen darin gestellt. Aber ich komme zu euch in der Kraft und die Offenbarung des Heiligen Geistes, dass euer Glaube in Gott sein würde. Da seht ihr es, das ist richtig. Und viele versuchen, diese Menschen nachzuahmen, aber sie bringen die ganze Sache durcheinander, wie sie das heute auch tun. Da war einer, der aufstand vor der Zeit von Jesus und führte 400 Menschen weg. Und ihr wisst, wie die Schrift, wie es in der Schrift zu lesen ist über diese Dinge, wie sie, was sie versuchte zu tun, bevor der Zeit kam. Und einige von denen haben auch versucht, ihn nachzuahmen. Und sie waren all dieses, sie waren all jenes, und er sagte in den letzten Tagen, wie da falsche Christen aufstehen würden in den letzten Tagen und falsche Propheten und Zeichen und Wunderzeichen würden. Also, wir haben das alles, seht ihr. Aber das tut nichts ab von dem Echten. Es lässt nur das Echte noch besser rausstrahlen, weil wir haben einen wirklichen Christus und nicht einen falschen. Und nun, wir sind uns dann übrigens klar, dass Gott seine Propheten sandte. Und das war der Weg, worauf er sein Wort zu seinem Volk brachte, durch die Lippen von seinem Propheten. Und beachte, wisst ihr, Moses sagte, wenn ihr es lesen wollt in Exodus, in 2. Mose 4, der Kapitel und 10. und 12. Vers, Moses sagte, dass Gott zu ihm sprach. Gott redete zu einen Menschen von Mund zu Mund und er sagte, Moses, ich bin aber schwer in Sprecher und ich bin nicht ausreichend, ich kann nicht gehen. Er sagte, wer macht oder wer lässt der Mensch reden oder wer macht ihn stumm und wer lässt ihn sehen oder wer lässt ihn hören, tue ich das, nicht der Herr? Und er sagte, ich werde mit deinem Munde sein, siehst du? Und Jeremia sagte, wenn ihr das vielleicht lesen wollt, Jeremia 1, Vers 6, Jeremia sagte, Gott legte die Worte in meinem Munde. Seht ihr? Und er redete von Mund zu Mund mit einem Propheten und sprach durch den anderen und er hatte sogar überhaupt keine Kontrolle darüber und sprach einfach durch seine Lippen. Und er hat schon seine Wege, wie er sein Wort herausbringt, wisst ihr? Jawohl, meine Herren. So seht ihr, die Bibel ist Gottes Wort, nicht das Wort des Menschen. Moses sagte, Gott sprach zu mir mit einer Stimme und ich hörte ihn. Und ich schrieb es nieder, was er sagte. Jeremia sagte, ich konnte überhaupt nicht sprechen. Und weiß das Erste, meine Lippen redete und ich schrieb. Und Gott sprach durch seine Lippen und es geschah. Daniel, Jesaja und so weiter und alle diese Propheten waren also ungefähr das Gleiche. Und weißt du, im Alten Testament alleine steht mehr dan 2000 Mal von diesen Propheten, dass sie sagte, so spricht der Herr. Und nun, wenn ein Mensch sagt, so spricht der Herr, dann ist es nicht der Mensch, der redet. Wenn das doch sein würde, würde er kein Prophet sein, dann würde er ein Heuchler sein. Weil es würde ja eben nicht geschehen. Er hätte Glück einmal aus den 10.000 Malen, dass er es erratet. Aber wenn es so spricht der Herr ist, dann ist der Herr Gott, der es gesagt hat. Und wenn ich sagen würde, so spricht Orman Neville, mein Bruder würde sagen, so spricht Bruder Mann. Wenn ich das sagen würde, so spricht Bruder Theo, hier von diesen Brüdern, die hier sitzen, einer von euch, dann sage ich auch, was ihr gesagt habt. wenn ich treu bin und wenn ich genau sage, was ihr sagt. Und diese Männer waren Propheten und die sagten, ich bin es nicht und ich habe da nichts mit zu tun, aber es ist so, spricht der Herr. So, die Bibel ist, so spricht der Herr durch den Propheten, durch die Propheten. Beachte, sie nahmen den Geist Christi auf sich selber und sagte Ereignisse voraus, die geschehen würden. Nun, wir doch von Ereignissen reden, die vorausgesagt werden. Sie sagten, was stattfinden würde durch die Zeitaltern, während sie da saßen, standen oder lagen mit dem Geist Gottes auf ihnen. So sehr, dass sie sich benahmen wie Christus. Und die Leser, die es lasen, die dachten, dass die Propheten von sich selber sprachen. Erinnert ihr euch noch an den Kämmerer, als er las, Jesaja 53, Vers 1, wie er verwundet war um unsere Übertretungen, zerschlagen um unsere Ungerechtigkeit, und die Strafe von unserer Friede lag auf ihm, und in seinen Striemen sind wir geheilt. Dann sagte der Kämmerer zu Philippus, ja, von wem redet der Prophet? Von sich selbst oder von irgendein anderer Mann? Seht ihr, der Prophet sprach, als war er es selber. Und schau, wie David weint oder ruft im Geiste, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Meine Knochen starren mich an, das Psalm 22. Meine Knochen starren mich an, David. Sie durchbohrte meine Hände und Füße, David. Sie durchbohrte meine Füße und meine Hände. Aber du wirst meine Seele nicht in der Hölle lassen, noch wirst du es zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sehe, als ob David von sich selber sprach, dass er heilig war. Es war der Sohn David, der gekeimt als geistliche Same dadurch ging oder dadurch kam, obwohl David selber ein Tauberweizer war, aber an der Innerseite davon war ein Weizenkorn. Habt ihr es jetzt erfasst? So, die ganze Bibel ist nicht das Wort des Menschen, noch wurde sie geschrieben durch Menschen, gebracht durch Menschen, noch kann sie geoffenbart werden durch Menschen. Es ist Gottes Wort, geoffenbart durch Gott selber. Er ist sein eigener Ausleger. Christus offenbart sich selber in seinem eigenen Wort. Nun schau, Christus stand damals hier in David. David konnte gar nicht denken im Moment. Seine Gedanken waren von ihm weg, als das geschah. Und er hing am Kreuze, wie wir hier dieses Bild hier haben, hing am Kreuze und rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oh, meine Knochen, sie starren mich an. Sie haben meine Hände und Füße durchbohrt. Sie stießen in meine Seite. Seht ihr? Warum bist du so weit weg von mir? Alle Stiere von Basan kommen her, kommen vorbei und schütteln ihre Köpfe und sagen, er hat sein Vertrauen in Gott gestellt, dass er ihn befreien wird. Nun lasst uns sehen, ob er ihn befreit. Und sie sprachen die gleichen Worte, oder er sprach die gleichen Worte. So, seht ihr, als Gott geoffenbart wurde hier auf Erde, dann sagte er die gleichen Worte, die David gesagt hat. Habt ihr es jetzt erfasst? So seht ihr, es ist nicht das Wort des Menschen, es ist das Wort Gottes. Das war Gott in David, das war David nicht. Er wusste ja nicht, was er sagte. Er war gerade so im Geiste. Und so war es auch mit Moses. Er war so im Geiste, also er war herübergegangen in eine andere Dimension, worin er, also anders als da, worin er lebte. Und stand dort von Angesicht zu Angesicht mit diesem brennenden Busch und redete zu Gott selber. Und sagte, ziehe deine Schuhe aus, denn die Erde, worauf du stehst, ist heilige Grund, heilige Erde. Und ich kann mich so vorstellen, als Moses von da ging, dann dachte er, ja, was geschah eigentlich? Was hat stattgefunden? Was war es? Und sagte dann, geh hin nach Ägypten und ich werde mit dir gehen. Er sagte aber, es ist so wirklich was zu mir, dass ich muss gehen. Und er nahm seine Frau und seine Kinder und sein Kind, lieber gesagt, und sein Stab in seiner Hand und zog weg runter nach Ägypten, um das Volk zu befreien. Seht ihr, Gott sprach selber durch die Propheten. Seht ihr, sie sind absolut. Es sind nicht die Propheten, es war Gott, weil der Prophet von sich aus konnte diese Dinge nicht sagen. Wer hat unsere Predigt geglaubt, sagt Jesaja, seht ihr? Wer hat unsere Predigt geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart? Ja, er wird aufwachsen vor uns wie ein Kalb in einem Stall. Und wie, also, und doch war er verwundet für unsere Übertretungen, wurde zerschlagen um unsere Ungerechtigkeit und die Strafe unserer Frieden lag auf ihm. Mit seinen Striemen, in seinen Striemen wurden wir geheilt. Wir wurden geheilt. Weit zurück, hier, in diesem Zeitalter, hier, in Jesaja, damals, 800 Jahre vor Christus, seht ihr, durch seinen Striemen wurden wir geheilt. Vergangenheit wurden wir schon geheilt. Oh, wie das Wort Gottes doch so perfekt ist. Oh, stellt euer Vertrauen da drinnen, Leute, es ist das Einzige, was euch retten kann. Alle anderen Worte, also ich kümmere mich nicht darum, wie sehr gut sie gebracht worden sind und von wem sie auch kommen, von welcher Denomination sie kommen oder wie klug der Mann ist, sollten absolut übergangen werden, ignoriert werden. Also alles, was in Widerspruch ist mit dem Worte. Und wenn du vielleicht diese Schriftstelle aufschreiben möchtest, Galater 1, Vers 8, seht ihr, Paulus sagte, obwohl, wenn wir oder ein Engel vom Himmel irgendeine andere Sache predigen würden, dann dieses, was ihr schon gehört habt, lasst ihn verflucht sein. In andere Worte, wenn ein Engel zu dir kommen würde vom Himmel, also ein hellen, strahlender Engel, und er würde stehen, also Junge, würde das kein Köder sein für diesen Tag, ist das nicht so? Also ein hellen, strahlender Engel kommt daher und steht da und sagt Dinge in Widerspruch mit den Worten. Aber dann sagst du, Satan, geh weg von mir, das ist richtig. Und wenn er auch ein Bischof ist, oder was er auch sei, also du sollst ihm nie glauben, wenn er nicht ganz genau das sagt, was die Bibel sagt, Wort für Wort. Oh, halte ihn im Auge, denn er wird euch jetzt mit der Bibel wird er euch führen. Er wird euch führen zu einer bestimmten Stelle und dann dort festhaken. Wenn du siehst, dass die Bibel eine Sache sagt und er umgeht das, dann beobachte ihn gerade dort, seht ihr, denn so hat er es auch mit Eva getan. Er kommt gerade her und sagt alles ganz genau gleich. Gut, Gott sagte dieses. Das ist richtig, Eva. Amen, das glauben wir zusammen. Gut, aber Gott hat auch dieses gesagt. Amen, das glauben wir auch zusammen. Gott hat das gesagt. Oh, ganz gewiss, auch das glauben wir. Aber Gott hat auch gesagt, dass wir sterben werden. Gut, ja, weißt du, er ist ein guter Gott. Er sagte nicht, dass er das nicht... Er sagte nicht, dass er dich nicht gekannt hat. Oder dass er das nicht gewusst hat, vielleicht sollte es ja heißen. Also er sagte nicht, dass er das auch nicht gewusst hat. Ah ja. Aber ganz gewiss, oh, da ist er. Und wenn er so betrügerisch damals war, und die Bibel sagte, dass in den letzten Tagen würde er die Auserwählte verführen, wenn es möglich wäre. Oh, wo wir dann heutzutage sein sollten, Freunde? Nun, diese kleine Sonntagsschulunterrichte, diese kleine Unterrichtsstunde, sollten ziemlich genau weitergegeben werden oder sollte ziemlich genau ausgeführt werden, wisst ihr? Also sollte weitergegeben werden zu euren Herzen. Wir sollten ziemlich genau, richtig genau darauf hören und dann zusehen, wie betrügerisch diese Sache ist. Beachte, wir können nicht, wir müssen nicht hören auf das Wort von irgendeinem anderen Menschen. Also, wir kümmern uns nicht darum, wie klug und gebildet er ist. Die Bibel in den Sprüchen sagt, dass wir müssen alle Überlegungen von uns tun oder niederschlagen. Seht ihr? Nun, hier in diesem zweiten Bereich, also im ersten Bereich, das sind deine Sinne. Sehen, schmecken, fühlen, riechen und hören. Das ist der äußerliche Körper. Aber der innere Körper ist der Geist, das sind Überlegungen und Gedanken und so weiter. Die müssen wir alle von uns tun, also niederschlagen. Weil man kann nicht überlegen und sagen, nun warte, wenn Gott doch ein guter Gott ist. Und uns wird ja heutzutage so viel davon gesagt, dass er das ist. Also wenn er nun ein guter Gott ist und dann, wenn ich ernsthaft bin, obwohl ich nicht sehen kann, dass die Bibel richtig ist, aber wenn ich doch ernst bin, dann werde ich auch gerettet. Nein, du wirst verloren sein. Und wenn ich doch zur Gemeinde gehe und doch nur diese Dinge tue, wovon ich glaube, dass die richtig sind, und versuche mich dafür einzusetzen, wovon ich denke, dass es richtig ist, gut, dann bist du immer noch verloren. Ja, es gibt eine Bibelstelle in Sprüche, die wollen wir jetzt lesen. Und steht in Sprüche 21, Vers 2, jeder Weg eines Mannes ist gerade in seinen Augen, aber Jehova weg die Herzen. Und eher im Englischen heißt es, aber das Ende davon sind die Wege des Todes. Seht ihr? Also ihr werdet, in Englisch heißt es so, ihr werdet nicht gerettet werden, ihr werdet verloren sein. Seht ihr? Also es muss die Kontrolle geben an der Innenseite. Gut, ich sprach in Zunge, Bruder Brennen. Ja, glaubst du nicht im Sprechen in Zunge, Bruder Brennen? Absolut. Ich habe gejubelt, glaubst du da nicht dran? Jawohl, mein Herr. Ich habe ein gutes christliches Leben, habe ich gelebt. Und glaubst du da nicht dran? Jawohl, mein Herr. Aber doch bedeutet das noch nicht, dass du gerettet bist. Du bist eine gute Person, sauber, auch moralisch, heilig, eine gute Person. Aber so waren auch jene Priester religiös bis auf den Kern. So religiös, dass wenn einer es missdeutete, dass sie dafür gesteinigt wurde. So religiös. Also die Todesstrafe war für ein törichtes Umgehen mit den Worten Gottes. Und das ist, was los ist mit unserem Land heutzutage. Der Grund, dass wir so viele lose Sachen haben in unserer Erde heutzutage, ist, dass die Strafe nicht stark genug sind. Wenn ein Mann erwischt wird, dabei, dass er mit der Frau von einem anderen Mann lebt, dann sollten beide vor der Öffentlichkeit kastriert werden und dann losgelassen werden. Das ist richtig. Und wenn ein Mann erwischt wird dabei, dass er verkehrt macht auf der Straße, dass er zu schnell fährt, dann sollte man ihm nicht weniger geben als 10 Jahre, weil das ist vorsätzliche Mord. Siehst du? Also, wenn du solche Strafe auflegst, ach, dann wirst du die hemmen, dann wirst du die Sache unterdrücken. Aber wenn irgendein krummer Politiker also es so macht, dass die Sache laufen bleibt oder seine Sache einfach durchziehen kann und alles umgehen kann und sagt dann, gut, er hat doch ein bisschen getrunken und das hat er nicht gemeint, um das zu tun. Aber es tötet ein Mann, eine Frau und eine ganze Gruppe von unschuldigen Kindern. Und man lässt dann solch einen Ricky laufen auf diese Weise. Das ist Politik. Aber das ist die Welt. Das ist der Teufel. Gott sagte, dass wenn ein Mann erwischt wird in Ehebruch oder eine Frau, dann sollte man ihn hinausführen und ihn steinigen. Damit war die Sache erledigt. Siehst du, wenn du je erwischt wurdest am Sonntag bei dem Tragen von einem Stab, dann sollst du ihn nehmen und ihn steinigen. Sie haben da an diese Dinge, mit diesen Dingen, haben sie, vielleicht sollte man sagen, sie haben durch diese Dinge gelebt. Und nun seht ihr, wir haben diese Gesetze nicht heute. Aber der Christ, die Gemeinde, wozu ich rede heute Morgen, hat das Gesetz Gottes in seinem Herzen. Siehst du? Also ihr habt ja auch keinen Wunsch mehr, um das zu tun. Es ist jetzt hier an der Innenseite. Ihr wollt jetzt das Gesetz Gottes so perfekt halten, ohne Rücksicht, was es ist. Also ihr wollt einfach das sein, was, also wenn Gott einen Türvorleger braucht, dann, und er will, dass du diese Türvorleger bist, dann bist du auch ganz glücklich damit, das zu sein. Ohne Rücksicht darauf, was es sein würde, du möchtest dann dieser Türvorleger sein. Seht ihr, was Gott von dir will, dass du tust, das ist auch, was du willst tun, weil es ist Gott. Nun, das ist auch, warum ihr das ist auch, wo ihr wirklich deine, das ist auch, wo ihr wirklich findet eure echte, wirkliche, treue Liebe vor Gott. Und nun, wir finden heraus, dass wenn ein Engel irgendetwas anderes predigen würde als das, was schon gesagt ist in der Bibel, lasst ihn verflucht sein. Also niemand kann das tun. Also es muss ganz genau sein, so wie er es sagte. Und dann wieder lesen wir in Offenbarungen 22, Vers 18 und 19, wenn irgendein Mensch ein Wort zu diesem hinzufügt oder ein Wort davon nimmt, Gott wird sein Teil aus dem Buch des Lebens nehmen. Das ist richtig. Gott wird sein Teil nehmen. Wenn er auch ein Prediger ist oder was er auch sein mag und sein Wort, also sein Name ist geschrieben auf dem Buch des Lebens und Gott sagte, ich werde es direkt dort heraus tun, hinausradieren. Das ist richtig. Wenn er ein Ding hinzufügt oder ein Ding von dem Wort wegnimmt. Also so unfehlbar hat Gott sein Wort gemacht, seht ihr? Also du kannst zu einer Gemeinde hinzufügen oder etwas von der Gemeinde wegnehmen, aber du kannst nichts hinzufügen zum Worte oder etwas davon wegnehmen, weil Gott wird den Namen direkt von dem Buch des Lebens wegnehmen. Und dann bist du zu Ende. Siehst du, du kannst nichts davon nehmen oder hinzufügen. Es ist genau das, was... Also es braucht kein Ausleger, denn die Bibel sagte, dass Gott seine eigene Auslegung von der Bibel tut. Lässt keine eigenmächtige Auslegung zu, sagt Petrus. Gut. Und die ganze Schrift ist göttlich gegeben worden, also auf göttliche Weise zusammengesetzt. Und die ganze Sache ist eine Offenbarung von Jesus Christus. Das Neue und Alte Testament, wo sie schon vorausgesagt haben von ihm, dass er kommt. Und was er tun würde, wenn er hierher kommt. Und was er tun würde in diesem Zeitalter, was kommt. So, das macht ihn derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Seht ihr, wie in der Hebräer, dort wo Paulus es aufschrieb. Er ist Gott, Jesus Christus. Der gestern vom Alten Testament. Er ist Jesus Christus heute geoffenbart im Fleische und er ist Jesus Christus für immer im Geiste, der kommt oder umzukommen. Seht ihr? Derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und er lebt immer, um sein Wort lebendig zu machen, was er gesagt hat, dass er tun würde für das Zeitalter. Er ist lebendig. Und er war lebendig im Alten Testament, nämlich offenbart. Und nun möchte ich euch etwas sehen lassen, hier, wenn ihr es vertragen könnt. Beachte, als Jesus geoffenbart wurde im Alten Testament, wie wir das auch glauben, nun, ihr Prediger da draußen, ihr könnt euch darüber streiten jetzt, oder was ihr damit tun wollt, aber ich rede jetzt das, was ich denke, seht ihr? Als Jesus geoffenbart wurde im Alten Testament in einer Theophanie, ein Geistleib, also ungefähr, in der Person von Melchisedek, nicht eine Priesterschaft, aber in einer Person, ein Mann, seht ihr? Denn dieser Mann war bis dahin noch nicht geboren worden. Aber er war in einer Theophanie und so, er hatte keinen Vater, keine Mutter. Er war Gott selber. Und er wurde geoffenbart in der Form eines Menschen, genannt König von Salem. Das ist der König des Friedens, der König der Gerechtigkeit, seht ihr. Er war Melchisedek und er hatte noch Vater, noch Mutter, Anfang der Tage oder Ende des Lebens, seht ihr. Er war Jesus in ein Theophanie, in der Form eines Menschen. Und könnt ihr so weit mitgehen? Also gut. Und dann wurde er wirklich menschlichem Fleisch und wohnte unter uns in der Person von Jesus Christus selber, geboren von der Jungfrau Maria. Und er kam in diesen Form hinein, so dass er sterben konnte und ging dann zurück in den Himmel hinein, in den Himmel hinein. Und in diese letzten Tage hat er versprochen, sich selber wieder zu offenbaren in der Fülle von seinem Fleisch im Geist. Seht ihr? Denn wie es war in den Tagen von Sodom, so wird es sein im Kommen von dem Sohn des Menschen. Nun schau bei Sodom, wie es da war, was stattfand. Und Jesus ist geoffenbart in körperlicher Form von seiner Gemeinde heute. Und tut die gleichen Dinge, das gleiche Werk, die gleichen Dinge, die er schon immer getan hat. Also niemals ändert er, der Ewige, seht ihr? Und heute auf Erde hat er sich selber geoffenbart in menschlichen Körpern. Unsere menschlichen Körpern, die er gerufen hat. Und er tut genau das Gleiche, was er in vergangene Zeiten getan hat und in den Zeiten von seinem Fleisch auf der Erde. Und er tut das gleiche Ding heute, weil Gott in vorherigen Zeiten, das Hebräer 1,1, sprach zu den Vätern durch die Propheten und in diesen letzten Tag durch seinen Sohn Jesus Christus. Der Sohn ist geoffenbart oder sollte geoffenbart werden in diesen letzten Tagen. Gott geoffenbart in menschlichem Fleisch und sitzt da gerade bevor der Zerstörung von Sodom, das Ende vom heidnischen Zeitalter. Seht ihr das? Das sind drei Manifestationen. Nun, das nächste Ding, was geschieht, ist, wenn es alles zusammen versammelt ist in diese eine Person hinein, Jesus Christus. Braut und Körper bei dem physischen Rückkehr von dem Herrn Jesus. Und das macht sein dreimal, als er hier auf Erde gebracht wurde. Getötet, gekreuzigt, aufgestanden und offenbart sichzelf in der Form von seinem Körper, und das ist seine Braut, die Frau. Hat es jetzt erfasst, sie ist Teil von seinem Körper. Und die Frau und der Mann, die sind gerade so dicht beieinander, bis dass sie gerade fast, ja, sie sind das Gleiche, sie sollte sowieso sein. Und da sind sie, seht ihr, sie sind ganz genau auf die Gleichen gemanifestiert, geoffenbart. Sie ist ein Teil von ihm, weil sie wurde aus ihm herausgenommen, und die Braut heutzutage ist aus dem Körper von Christus herausgenommen, und der ist derjenige, der handelt und das ganz genau tut, oder sie, der Körper meine ich. Der Körper ist derjenige, der handelt und genau tut, wie er sagte, dass er tun würde für diesen Tag, die Braut, die Königin, König und Königin. Gut. Also es wird jetzt spät, so wir müssen jetzt uns beeilen, um da durchzukommen. Gut, die ganze Bibel ist die ganze Offenbarung von Jesus Christus. Macht sich selber bekannt zu jedem Zeitalter. Er macht sich selber bekannt in den Tagen von Luther als Fundament, die Gemeinde, die Füße, das Bein. Wie er tat in König Nebukadnezar. Erinnert ihr euch noch, wie er träumte diese Träume? Und es kam von diesem Haupt abwärts. Seht ihr? Wie er da kommt nun von den Füßen aufwärts. Seht ihr das? Im babylonischen Königreich, das zeigt er alle diesen alten Testamenten. Er kommt von dem Haupt hernieder, bis dass er herabkam, dass so weit herabkam, oder bis dass er herunterkam, dass Gott selber Fleisch wurde am Fuße des Leiters. Und nun hier, im Neuen Testament, bringt er sich selber wieder herauf zu dem Haupt, das Haupt von Gold, um gekrönt zu werden. Seht ihr das? Also, schau, habt ihr es jetzt erfasst? Seht ihr, Gott war am Anfang und er blieb im Absteigen durch die Propheten und weiter, bis dass Gott selber Mensch wurde wie wir. Und direkt kam er hernieder am Fuße des Leiters, als Kind geboren in einer Krippe, gehasst, verworfen, verachtet. Einen schlechten Namen hatte er, alles was er war. Und dann fing er an aufzustehen. Und von den Füßen an fing er an, die Gemeinde zu bauen. Die Braut kam zurück, wieder zurück. Und nun kommt es oder läuft es hinaus in den Hauptstein, wo alle sich zusammen versammeln und diese eine große verwandelte Körper von Jesus Christus machen. Gott ist geoffenbart in jedem Zeitalter durch sein verheißenes Wort für das Zeitalter. Nun lasst uns gerade mal schauen, was einige von seinen Verheißungen sind für heute, während wir jetzt schließen in diesen letzten Worten. Nun, Gott offenbart sich selber in der Zeit des Abendlichts. Nun, lasst uns sehen. Wir sehen, ich habe hier eine ganze Menge Schriftstellen aufgeschrieben und wie ihr vielleicht sehen könnt auf dieser Seite, wie viele Schriftstellen hier geschrieben stehen. Aber wir haben nur noch 15 Minuten, bis das 12 Uhr ist. Ich möchte es aber schließen und ich bin heute Morgen wohl nicht heiser geworden vom Sprechen und zusammen von dieser Klimaanlage, da werde ich richtig heiser. So, Bruder Neville, also du hast vielleicht noch nichts für heute Abend. Also Bruder Brennan spricht mit Bruder Neville. Gut, dann ist es schon richtig, ich habe nämlich was. Ich habe eine Zigarettenpackung habe ich gefunden vor einige Tage, lag in den Wäldern und dann habe ich eine Botschaft bekommen von dieser Zigarettenpackung für heute Abend, so der Herr will, seht ihr? So, ich habe diese Schriftstelle hier und ich möchte auch nicht über die Zeit hinausgehen, so dass ihr auch zurückkommen oder so, dass ihr nach Hause gehen könnt oder zurückkommen könnt. Eine Zigarettenpackung, die spricht. Gut. Also ich lief da durch die Wälder und da lag eine Zigarettenpackung und ich ging einfach dran vorbei. Und ich dachte, aber jemand geht doch vor mir oder jemand steht vor mir. Und irgendetwas sagte, kehre um und nimm diese Packung. Und ich dachte, ich eine Zigarettenpackung aufnehme? Nein. Und irgendetwas sagte, dreh dich um und nimm diese Zigarettenpackung. Und ich ging hin und da war eine alte, leere Packung und ich sah dann etwas. Und ich werde euch heute Abend davon sagen, so der Herr will. Gut. Nun, wir werden dann reden, wir reden jetzt über die Abendlichter ein paar Augenblicke. Die Bibel sagt voraus, dass da ein Zeit geben würde, direkt vor dem Schließen der Zeit, dass die Sonne wieder rauskommen würde und dass es ein Abendlicht geben würde. Und wir wissen das alles. Ist nicht so? Also wir, die wir jetzt vertraut sind mit unserer Botschaft heute vom Herrn Jesus, wir glauben, dass es ein Abendlicht geben wird. Und dieses Abendlicht, natürlich, das große Licht wird kommen, wenn Jesus selber hier geoffenbart sein wird auf Erde oder oben in den Himmeln und die Braut, seine Braut wegnimmt und dann das tausendjährige Reich wird anfangen. Aber wir haben wohl durch die furchtbarste Zeit hindurchzugehen, die je vor menschlichen Wesen gelegen haben, gewesen sind. Und ich warte nur auf die Stunde, wenn ich da das nur so machen kann, also dass jeder Mann eine Gelegenheit hat, dass ihr mal von eurer Arbeit weggeht und ein paar Tage damit verbringt, dass wir es unternehmen können, wo ich dann reden kann von diesen Plagen und diesen Dingen, die fallen werden diese Tage. Und das dann alles zusammen, so in 3 Wochen zusammen machen und das alles zusammenbringen, wenn der Herr mir leben lässt, mich leben lässt, um das zu tun und auch mich dazu inspiriert. Seht ihr, wie diese Dinge dann alle hineinkommen werden und diese Donner und dann werdet ihr herausfinden, was jener Mann und diese Menschen geträumt haben und alle diese Dinge dort, das wird dann geschehen, seht ihr. Also ihr habt ja beachtet, was sie offenbarten und jene große hervorkommende Donner aus diesen Himmeln heraus und so weiter. Nun, natürlich, ihr alle da, also ihr wisst es und ich weiß auch, was das alles bedeutet, seht ihr. Aber lasst uns warten, bis jene Zeit kommt, denn dann wird es mehr zur rechten Zeit sein. Und nun, so, wir werden jetzt lesen einige von diesen Schriftstellen hier und nun im Abendlicht, was kommt, nun wir beachten, dass es wird das gleiche oder es muss das gleiche Licht sein, was am Morgen war. Weil es gibt nicht eine Sonne am Morgen und eine andere Sonne am Abend, am Nachmittag. Es ist die gleiche Sonne, die am Nachmittag ist, ist am Morgen. Die gleiche Sonne am Morgen ist am Nachmittag. Nun, es heißt aber, dass der Tag selber, der Tag, also zwischen diesen Zeiten, wird irgendwie trüb sein, ein dunkler Tag. Kann man kein Tag noch Nacht nennen, also was dazwischen ist. Seht ihr? das ist das Formen von dem Körper, von den Füßen, wie es heraufkommt. Als er hier auf Erden war, war er ein Sohn, das Ebenbild, und dann wurde er getötet. Die Gemeinde nahm seine Stelle ein im Märtyrertum, ging durch die dunkle Zeitalter und fing dann ein Fundament zu bauen und kam daraus wieder raus, oder kam dort wieder raus. Und dann, wo kommt das Augenlicht her? Also oben, oben auf dem Kopf, oder am Kopf. Oben auf dem Kopf. Und seht ihr da die Vision von Nebukadnezar? Seht ihr, wie er absteigt von der Anfang vom Heidenzeitalter, bevor das Blut vergossen wurde für sie und eine Versöhnung gemacht wurde? Sie war ja Proselyte für ihn. Aber beachte, es ging dann weiter herab, 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 bis am Boden im Symbol, seht ihr? Also brachte es herab und dann fing es direkt wieder an zurück, kam zurück, kam zurück, die Gemeinde kam zurück, von den Füßen kam herauf und nun ist es die Zeit des Hauptes. Nun, beachte das Licht. Also, ihr könnt ja nicht sehen mit eurer Hände, obwohl es ein Teil von dem Körper ist. Ihr könnt nicht sehen mit den Ohren, obwohl damit kann man hören. Ihr könnt nicht sehen mit der Nase, damit könnt ihr riechen. Ihr könnt nicht sehen mit den Lippen, dadurch spricht man. Seht ihr? Das war das Pfingstzeitalter. Aber jetzt ist es das Auge, ist es das Zeitalter, ist es die Zeit des Auges. Und also des Sehens. Seht ihr? Nun, da rüber gibt es keine bewegliche Sache mehr, also über dem Auge. Ist das richtig? Weil das nächste ist dann Intelligenz und das ist wieder Christus selber, der den ganzen Körper kontrolliert. Also es gibt keine Bewegungsmöglichkeit darüber. Seht ihr? Alles andere hat sich bewegt. Seht ihr? Deine Füße kannst du bewegen, bewege deine Muskeln, deine Beine. Und alles kannst du bewegen, deine Ohren, du kannst deine Nase bewegen, die Lippen und so weiter, aber nach deinen Augen gibt es nichts mehr, was bewegt. Das ist, warum sie dann auch behaupten, dass der Mann so schnell kahl wird. Das ist, weil da oben kann er keine Übung mehr entwickeln mit seinen Muskeln. Also das Haar auf dem Schädel, seht ihr? Also, das hat da kein Polster und so kann es da nicht so durchbluten. Das Blut pumpt da nicht durch und geht da nicht durch, um es mit Blut zu versehen. Natürlich, die Haarwurzeln leben durch das Blut. Und nun, wir finden heraus, dass jene Style, seht ihr, also es gibt eben nichts mehr über den Augen. Nun lasst uns herausfinden, es wird Licht sein um die Mitte des Tages, zur Abendzeit. Also wozu wird das Licht gesandt? Sodass du sehen kannst, wo man hinläuft oder wo man hinkommt. Ist das richtig? Seht ihr, also dass ihr sehen könnt, wo ihr dran seid. Es wird Licht sein um die Abendzeit. Nun, wir nehmen das jetzt und vergleichen das mit Malachi 4. Er hat verheißen, dass ein Licht wiederkommen würde um die Abendzeit. Seht ihr? Denn seht, ich werde euch senden, Elia, der Prophet, und er wird alles wiederherstellen. Die Kinder zurück zu den Vätern, die Väter zu den Kindern. Ist das richtig? Es sei denn, dass ich komme und die Erde mit einem Fluch schlage. Nun lasst uns nehmen Johannes oder Lukas 17, Vers 30 und beachte, was Jesus dort geweissagt hat. Er sagte, so wie es in den Tagen von Sodom ist, so wird das Gleiche sein. Nun bedenke, beachte, dieses ist zur Zeit, dass der Sohn des Menschen geoffenbart wird, oder die Offenbarung von dem Sohn des Menschen. Nun, der Sohn des Menschen war in Wirklichkeit, oder wurde in Wirklichkeit, im Grunde nur ein paar Augenblicke dort geoffenbart, gerade bevor Sodom verbrannt wurde. Nun, jener Mann war Elohim, das war Gott, und Jesus ist Gott. Und Gott wurde im Grunde direkt dort geoffenbart für ein paar Augenblicke, um mit Abraham zu reden in einem Untersuchungsgericht. Also nur für ein ganz kleines bisschen. Nur ein bisschen. Der Sohn des Menschen wurde geoffenbart. Der Sohn des Menschen Elohim. Seht ihr es, Gemeinde? Der Sohn des Menschen Elohim wurde geoffenbart für ein paar Augenblicke. Also vor dem nächsten Morgen, also wurde sie verbrannt. Denn ja, vor dem nächsten Morgen wurde sie verbrannt. Also wann? Bevor die Sonne wieder aufgehen konnte. So, es kann keine Organisation mehr kommen oder übrig sein, noch kann da ein weiterer Fortschritt geben, dann was jetzt im Gange ist, denn sie wird verbrennen, bevor der Tag wieder anbricht. Die Erweckung ist vorbei durchs ganze Land. Die Erweckung ist vorbei durchs ganze Land. Es wird keine Erweckungen mehr geben. Eine große Erweckung, die da durchfegt. Dieses Land wird es nie mehr empfangen. Du magst vielleicht intellektuelle Versammlungen haben, aber ich meine eine geistliche Erweckung. Wir haben es alles gesehen, ich hoffe, dass ihr es auch jetzt erfasst, aber ich sage es so, dass ich hoffe, dass ihr es erfassen könnt. Seht ihr, es ist vorbei. Ein feiner Prediger sagte vor ein paar Augenblicken, er sagte, Bruder Brenham, wenn ich doch nur die Freude des Herrn in meinem Herzen haben könnte. Ich sagte, Sohn, die Erweckung ist vorbei. Seht ihr? Und jetzt sind die Stabilisatoren an dem Schiff angebracht. Große, furchtbare Wellen sind hier draußen vor uns. Und wir wissen aber, dass hinter jener Welle, nähern wir die Küste. Seht ihr? Wir nähern uns die Küste. Also, so bleibe fest, stabil. Bleibe im Worte. Bleibe bei Gott. Ohne Rücksicht darauf, wie du dich fühlst oder was auch sei, bleibe direkt mit dem Wort. Lass alles, lass es stabil fest bleiben. Wenn du dann siehst, alle diese großen, alte Wolken um uns herum und die Stürme, die kommen und die Atombombe und alles andere, wovon sie reden, dann festige dein Stabilisator direkt wieder in Worte. Gott sagte, dass es hier sein würde. Und wir schlagen ein jeder von denen nieder. Jawohl, wir gehen direkt rüber, über denen. Jawohl, tatsächlich. Also sie können uns nicht versenken, sie können uns nicht ertrinken. Und wenn sie uns auch im Grabe hineintun, dann kommen wir wieder heraus. Das ist alles, was man davon sagen kann. Es gibt keinen Weg in der Welt, um uns da unten zu halten. Wir zerbrechen ein jeder von denen, weil unser großer Chefkapitän hat uns oder ruft uns an der anderen Seite. Dann kommt ein Lied, wir sind verankert in Jesus. Die Stürme des Lebens werden wir trotzen. Ich bin verankert in Jesus und ich fürchte keinen Wind noch Wellen. Also was es sein mag, lass es kommen. Was mag, was will, also es macht überhaupt keinen Unterschied. Wir sind direkt verankert dort in Jesus. Und wenn ich lebe, dann lebe ich zur Ehre Gottes. Wenn ich sterbe, sterbe ich zur Ehre Gottes. Ich möchte nur, also einfach zur Ehre Gottes, das ist, was ich tun will. Wenn das alles dann vorbei ist, also da möchte ich nicht länger mehr bleiben. Ich möchte dorthin gehen, wo mein Lohn ist, was er für mich gekauft hat. Nicht, was ich verdient habe, was er aber für mich gekauft hat. Was er mir gegeben hat durch seine Gnade. So, wir sehen, dass das Abendlicht ist hier. Und was bewirkt es, Abendlicht, oder was bewirkt es, Licht zu haben? Ja, wenn du keine Augen hast, um zu sehen, wie du das erreichen kannst, oder wenn du keine Augen hast, um zu sehen, wie du durchkommst, ja, was ist das Abendlicht? Das Licht kommt, um etwas zu offenbaren. Ist das richtig? Wenn da etwas ist, was du fühlst, und du kannst nicht verstehen, was es ist in der Dunkelheit, dann schalt das Licht an. Das ist offenbar. Und was tut Malachi 4? Das Gleiche. Also, was sollten die sieben Siegeln öffnen? Und in welcher Hinsicht wanke gerade die Denominationen da rum und herum? Nicht? Es ist offenbare, heißt es, herausbringen. Und wenn du keine Augen hast, dann das ist es, was man nötig hat, um es zu offenbaren. Denn erst müssen Augen da sein, um zu sehen. Ist das richtig? Also um zu offenbaren, Malachi 4, Ze offenbaren Lukas 17, vers 30. Ze offenbaren Johannes 14, vers 12. Also kurz gesagt, Malachi 4 kennen wir, dass Elia kommen wird. Lukas 17 steht es, dass in der Zeit von Sodom wird der Menschensohn kommen. Johannes 14, vers 12 werden wir lesen. Und dann gibt es hier noch zwei extra Bibelstellen, drei, die wir noch nie eigentlich gelesen haben in dieser Verbindung. Also auch Johannes 15, vers 24, Johannes 16, vers 13. Und dann geht der Predigt weiter. Und auch um zu offenbaren, Offenbarung 10, vers 1 bis 7. Also das Öffnen von den sieben Siegeln und die Botschaft von dem siebenten Engel, um zu öffnen, also zu offenbaren, wenn das Abendlicht kommt. Wir lesen jetzt nochmal Johannes 14, vers 12, und da heißt es: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Dann die nächste Stelle ist 15, vers 24, und da heißt es: Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätte sie keine Sünde. Jetzt aber habe sie gesehen und gehasst, sowohl mich als auch mein Vater. Das ist auch von einer von diesen Stellen, die heute in Erfüllung geht im Abendlicht. Und dann Offenbarung 16, vers 13, da heißt es auch, auch diese geht jetzt in Erfüllung in unserer Zeit. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was irgend ihr hören wird, wird er reden, und das Kommenden wird er euch verkündigen. Nun, wenn ein Mann, also im laodizianischen Zeitalter, was waren dort die Leute? Nackt. Ist nicht so? Blind. Und was für Gutes bewirkt das Licht bei einem blinden Menschen? Wenn die Blinde die Blinde führen, fallen sie dann nicht zusammen in eine Grube, also nackt und blind und wissen das nicht. Sogar ihre geistigen Fähigkeiten sind am Ende. Ihre geistliche Fähigkeiten, geistiges Verstehen ist am Ende. Seht ihr, sie sind starrsinnig, hochmütig. Die Liebesvergnügen mehr, als dass sie Gott lieben. Sie sind untreue, sie schuldigen falsch, sie sind unzufrieden, Verächter von denen, die gut sind, haben eine Form von Gottseligkeit, aber leugnen die Kraft davon. Sie leugnen die Kraft der Offenbarung, sie glauben so gar nicht daran, seht ihr? Sie glauben nicht in solche Sachen wie Propheten und so, sie glauben nicht daran. Sie glauben, dass das Malachi 4 ist für eine bestimmte Zeit oder für eine bestimmte Gemeinde, Entschuldigung, oder eine bestimmte Organisation. Als er aber das erste Mal kam, war er ein Mensch oder ein Mann. Als er das zweite Mal kommt, also eigentlich sagt er wirklich, als er das erste Mal kommt, war er ein Mann, ein Mensch. Als er das zweite Mal kommt mit einem doppelten Teil, dann war er ein Mann oder ein Mensch. Als er kommt in der Form von Johannes der Täufer, war er ein Mann. Seht ihr, in den letzten Tagen, wenn die Abendlichter anfangen zu scheinen, dann werden die Augen geöffnet und ihr werdet sehen, wo ihr dann gehen könnt. Denn der Körper ist schon geformt, steht schon auf seinen Füßen und bewegt sich durch den Heiligen Geist. Was? Der gleiche, der sich bewegte auf den Propheten, die die Bibel schrieben, der gleiche Heilige Geist bewegt sich in einem Körper, gefüllt mit dem Heiligen Geist, und bewegt sich im Heiligen Geist aus jeder Organisation heraus und jeder Zunge und jede Sprache und jedes Volk. Amen. Also, eine kleine Dame hier, sie gehört nicht in diese Organisation, oder diese Organisation, er meint, gehört nicht in diese Kongregation, und das ist, gehört nicht in diese Versammlung. Sie kommt von irgendwo anders hier, und sie kam hier heute Morgen und hat ein Bild. Und sie hat es an meinen Sohn gegeben und war sehr erstaunt darüber. Ich weiß nicht, ob sie je gehört hat davon, von diesem oder nicht, ich weiß es nicht. Sie hat ein Bild von dem Engel des Herrn, die war auf den sieben Gemeindezeitalter oder sieben Siegel, die dort geöffnet wurden. Und als es das geschah, dann sagte, schau zurück dadurch. Und sie sah da in dem Himmel stehen, sie sah das Stehen im Himmel in einem Traum. Und sie schaute zurück dadurch und sah das. Also sah irgendjemand in Weiß und marschierte vorwärts und dahinter. Und sagte, schau. Und sagte die Frau, Bruder Branham, du warst das. Und sagte, marschierte dort und sagte, und hinter dir waren Menschen von verschiedenen Farben und hatten allerlei Fahnen von Georgia, Alabama, alle Arten von Städten, marschierten vorwärts und gingen herauf hinein in die Führung, dort in der Führungsstelle, wo Christus geoffenbart wurde, in jene Vision hinein. In jene Führungsstelle hinein, dorthin, wo Christus geoffenbart wurde, in jene Vision hinein. Oh, Halleluja! Wir sind in diese letzten Tage und die letzten Stunden des Tages. Seht ihr ihn jetzt in seinem Worte und das Ganze von seinem Wort jetzt direkt hier vor uns geoffenbart? O Gemeinde von dem lebendigen Gott, steht auf eure Füße, glaubt ihn mit allem, was in euch ist. Haltet fest an diesem kleinen Rad in Mitte des Rades. Lasst es jede Bewegung, die du machst, stabilisieren, festigen. Jede Gedanke, die du hast, möge die kontrolliert sein durch seine Kraft von der Innenseite aus von dir. Weil Gott sitzt direkt in seinem Worte von dieser Stunde in dem Abendlicht und zeigt sein Licht. Also der Fledermaus, also wenn du das Licht anschaltest, also der Fledermaus würde dann so blind sein, dass er nicht mehr fliegen kann. Und diese Nachteule und alle diese, die so in der Nacht umherstreifen, und solche Dinge, also diese Kakerlaken und Schaben und all diese Dinge, die können nicht sehen am Tage. Sie wissen auch gar nicht, was da los ist und was es ist. Sie können nicht sehen. Und die Abendlichter sind eingeschaltet. Jedes Gleichnis, also wohin wir auch sehen, wenn wir zur Natur gehen oder zu der Bibel oder zu dem Bild, was Daniel sah und der König von jenem Tag, und allen sahen es, und all diese Dinge, jeder Mann, jede Form, jede Bewegung, jede Stelle im Körper, von seiner Position aus, zeigt also jede Stelle, der in der richtigen Position im Körper ist, oder wie man es auch sagen soll, jede Stellung, der richtig im Körper ist, zeigt die Stunde, worin wir leben. Nicht eine andere, keine andere Bewegung kann noch hier rüberkommen. Da war eine Bewegung der Hand, das war Liebe, Wesley, da war eine Bewegung vom Fundament, Luther, auch Liebe, da war, es gab, nicht auch Liebe, ist falsch übersetzt, auch wieder steht da Lieben, und dann hat er nicht weitergesprochen, es gab niemals, was größer war, also was ein größerer war, so wie es genannt wird, also die wesleyanische Bewegung, da, vielleicht sollte man es so übersetzen, dann kommt es im Sinne besser aus, es gab niemals eine größere Bewegung, wovon gesprochen wurde. Die wesleyanische Bewegung, sie sandte die Missionare durch die ganze Welt. Und eine von den größten Bewegungen, die je gemacht worden wurde, also in diesem Zeitalter vorher. Und dann kam das Pfingstzeitalter, dann kamen die verschiedenen Finger und Dinge hinein und dann das Pfingstzeitalter mit den Zunge, die Nase und so weiter. Und nun ist es in den Augen. Aber was für Gutes werden deine Augen bringen oder Licht brauchen, wenn es keine Augen geben würde, um zu sehen? Wozu würdest du Augen brauchen oder Licht, wenn diese Augen nicht da wären, um zu sehen? Da müssen Augen erst sein, um zu sehen. Und dann, wenn das kommt, dann öffnet er die 7 Siegel und offenbart das Abendlicht und nimmt alle Geheimnisse, die geoffenbart sind, hin, hier durch diese Gemeindezeitalter und nun offenbart er sie wie er verheißen hat zu tun in Offenbarung 10, Vers 1 bis 7. Und hier sind wir heute und sitzen in der Mitte des Wortes, und das Wort ist uns geoffenbart durch Jesus Christus. Denn dies ist das Wort Gottes. Und seid seine Untertanen. Also wir müssen so nahe bei dem Autor wandeln, um es zu verstehen und um es zu offenbaren. O Herr, was willst du von mir, dass ich tun soll? Wenn ich zu den Feldern gehen muss, um zu predigen, das Evangelium, oder muss ich zu Hause bleiben, ohne Rücksicht, was es ist, wenn ich eine gute Hausfrau sein soll, oder wenn ich eine gute Mutter sein muss, wenn ich dieses tun muss, oder das, oder das andere, was es sei, wenn ich ein Bauer sein soll, was es ist, Herr, was willst du, dass ich tun soll? War es nicht Paulus oder Saulus, der schrie da, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Er war da unterwegs und legte die ganze Gemeinde ins Gefängnis. Und dann schrie er heraus, was willst du, dass ich tun soll? Als dieses Licht anging, diese große Feuersäule hing dann über ihn. Was willst du, dass ich tun soll? Ich denke, das ist ein gutes Wort, um damit zu schließen und zu sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wenn ich diese Schrift so ganz perfekt jetzt geoffenbart sehe, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Lasst uns unsere Häupter beugen. Und ich möchte an jeder von euch hier fragen, eure Herzen zu durchforschen jetzt und jetzt jene Frage zu beantworten. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und ihr Leute, wenn ihr noch immer an den Telefonverbindungen verbunden seid durchs ganze Land, dann beuget auch eure Haupt und frage, Herr, was willst du von mir, dass ich tun soll? Und seht, wir sehen, dass wir in den letzten Tagen sind, in den letzten Stunden. Also es ist alles so perfekt vor uns, so ganz klar offenbart. Ja, was willst du, dass ich tun soll? Und lieber Gott, während sie dir diese Frage stellen, stelle ich selber auch dir diese Frage. Was willst du, dass ich tun soll, Herr? Nun ich mir doch darüber im Klaren bin, dass ich mit jedem Tag rechnen muss, wenn ich es vielleicht gut übersetze. Und ich bete, dass du mir helfen möchtest, Herr, um so jeden Tag zu leben, dass sie gerechnet wird zur Ehre und deiner Herrlichkeit. Ich bete, dass du an jeder von uns durchs ganze Land helfen möchtest und auch die hier gegenwärtig sind in der Tabernakel, während wir unser Herz durchforschen und sagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was könnte ich tun, Herr, um dein Königreich zu fördern und deine Sache? Gewähre es Gott, durchforsche uns unsere Herzen und stelle sie auf die Proben. Und wenn da irgendeine Ungerechtigkeit in uns ist, Herr, irgendeine Selbstsucht oder schlechte Absichten oder Ziele, o Gott, reinige uns mit dem Blute von deinem Sohn Jesus Christus. Wir nehmen demütig seine Versöhnung an von seinem Tod und von seiner Auferstehung. Und wir sind gerechtfertigt durch den Glauben, dass er dieses tat. Wir nehmen es freudig, diesen Plan der Erlösung an, der Rettung an, den du uns gegeben hast. Vater, wir danken dir für die Botschaft des Tages, die wir glauben und woran wir festhalten, zu wissen und zu glauben, dass es dein Wort ist und deine Botschaft. Nicht um anders zu sein als andere Leute, aber um zu versuchen, mehr Jesus Christus ähnlich zu sein, der unser Beispiel ist. Lieber Gott, hier liegen diese Taschentücher und es gibt überall kranke Leute und ich selber, Herr, bin müde und am Ende heute Morgen. Ich bete, dass du uns helfen möchtest, lieber Gott. Wir schauen aus nach dir für Kraft. Du bist unsere Kraft und da hast du uns so viel geholfen, lieber Gott. Und vor einigen Tagen, als ich da nachdachte in den Wäldern, ich ging da umher mit Bruder Banks Woods, als dieser Arzt, also sein Herz war so schlecht, dass er kaum noch gehen konnte. Und dann zu denken, also, und wie wenig wusste ich, als ich da umherging in den Bergen nach diesem Vision, also ich dachte, ich muss diesen Löwen bekomme, ich muss zusehen, dass ich diesen Löwen töte. Und dann kam ich daher und da stand er in diese Furstcafeteria in Tucson, und da sah ich, wie seine Kleidung wie ein Sack an ihn heranhing und seine Augen standen so matt. Ich sagte, Gott, wenn du doch in einer Vision zeigen kannst, wo der Löwe ist, also ganz gewiss, dann kannst du auch alles zeigen in Beziehung auf Bruder Wood. Und dann kam es, lege die Hände auf ihn. Und hier ist er heute zurück, unser Bruder Bank, wieder stark, und läuft die Berge hoch und herunter. Und wir danken dir, lieber Gott, dass du derselbe Gott bist für uns alle, so wie du es auch bist für Bruder Wood. Ich weiß, du liebst ihn, weil er ist dein Knecht, ehrlich und aufrichtig und ernst. Und ich bete, lieber Gott, dass du umgehen möchtest mit jeder von uns und unsere Sünde vergeben möchtest und unsere Krankheit in unserem Körper heilen möchtest. Möge wir uns doch Tag für Tag dir mehr ähnlich machen. Und mache du uns Tag für Tag dir mehr ähnlich, Herr, bis dass wir in jene volle Gestalt von Jesus Christus kommen. Gewähre es, Herr, ich stelle mein Vertrauen darin, dass du jedes Herz durchforscht hast jetzt, und wir wissen, was du tust. Das fragen wir dann, dass du uns jetzt segnest im Namen Jesu. Und während wir nun unsere Häupte gebeugt haben, ist da irgendjemand hier gegenwärtig oder da draußen im Telefonland, durchs ganze Land, der gerne möchte, also während ihr im Gebet seid, euer Haupt ist gebeugt, der gerne seine Hand heben möchte zu Gott jetzt. Das ist alles, was ihr tun könnt. Es ist hier sehr voll heute Morgen, und ich hebe auch meine Hand zu Gott und sage, Gott, mach mir mehr ähnlich wie, oder mach mich mehr wie Jesus. Und ich möchte auch mehr sein wie Jesus. Gott segne euch, Gott segne euch. Da draußen im Land, durchs ganze Land, überall sind die Hände hochgegangen. Einfach eine große Masse. Auch meine Hand ist gehoben. Ich möchte mehr sein wie er. Durchforsche mich, Herr, und finde heraus, ob irgendetwas Böses in mir ist. Nimm es heraus. Ich möchte, also wir sind hier schon so lange, und doch werden wir hier verlassen, wir von hier gehen, ob wir, also es tut nicht zur Sache, ob wir reich sind oder arm oder wie jung und alt. Also ich stand gestern, also da war eine kleine arme Gruppe von Menschen da oben in den Bergen, da an dem Fluss. Und da war eine kleine Familie dort, ein Mann, wo ich schon lange zu geredet hatte von Gott. Und er kam her und seine kleine Frau. 7 oder 8 Kinder. Er, klein, dürr, geht raus und versucht was zu arbeiten. Also auf ein paar Dollar am Tage. Und ein Mann hat ihm eine kleine Hütte überlassen. Und da war seine Frau da oben. Und sie war im Begriff, Mutter zu werden von einem Kind. Und sie hat eine große, breite Axt und hackte da Holz. Zog die auseinander mit einem Kind auf der Hüfte und zog das Holz auseinander, kam dann her, um es zu schneiden und zu hacken oder zu sägen, wie es auch sei, auf dass sie einige Heidelbeeren einwecken konnte, um sie für den Hunger zu bewahren durch den Winter. Oh, was haben wir Mitleid mit ihr gehabt. Und Bruder Wood und ich gingen hin, haben unser Auto geholt, gingen dorthin und haben ihr das Holz gehackt und brachte es rein. Eine wirklich dankbare kleine Frau, und sie stand dort. Ich hatte so Mitleid mit ihr, und wir haben für sie gebetet, fortwährend. Und hier, ihr kleines Kind bekam Epilepsie. Und wir gingen hin und beteten für das kleine Kind. Gott hat es geheilt. Und nun an einem Tag, da hatte ihr Mann Hernia und ging, also, und ich hatte schon zu ihm geredet. Er rauchte, beide rauchte, sie gebrauchte auch Tabak, und er auch, typisch für diese Leute in den Bergen. Und dann, ich redete immer zu denen darüber, und gestern Morgen, als ich, es war ungefähr als Tagelicht anbrach, da kamen sie beiden und hielten einander die Hand fest zusammen und sagte, Bruder Billy, ich bin ein veränderter Mann. Er sagte, ich habe meine letzte Zigarette geraucht. Ich bin jetzt an der Seite des Herrn. Und sie sagte, und ich habe auch meine letzte geraucht. Oh ja, pflanze einen Samen, und ich, der Herr, habe es bewässert und ich bewässere es Tag und Nacht, damit es nicht von meiner Hand, aus meiner Hand gerissen wird. O Gott, sei uns jetzt gnädig. Ich bete ich und gib uns den Wunsch unseres Herzens, weil in unserem Herzen möchten wir dir dienen. Und nun, Vater, sie sind alle in deinen Händen, überall. Sie sind deine Kinder. Also handle mit ihnen in Übereinstimmung mit deiner Gnade. Herr, nicht mit in Übereinstimmung mit dem Gericht, aber mit Gnade. Wir fragen das im Namen Jesu. Amen. Amen. Liebt ihr ihn? Also von ganzem Herzen. Nun, ihr, die die Taschentücher habt, oder ihr könnt sie jetzt bekommen. Und jetzt unsere Dienste, ich denke, sie fangen an ein bisschen früh, um 7 Uhr oder so irgendetwas. Bruder Neville wird es noch bekannt geben, in einem Augenblick, wann das anfängt. Und ist da noch eine Taufe, denke ich, heute Morgen. Das Wasser ist bereit für irgendjemand hier, der noch nicht getauft worden ist im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Nun, gewiss, Wasser ist jetzt bereit für die Tauffeier. Und wir schätzen alle Prediger, Brüder. Ich sehe, Bruder, also wie war deine Versammlung? Ist alles richtig gewesen, Bruder Parnell und Bruder Martin? Und oh, so viele von Ihnen sind hier, Bruder Liefveel. Und nur Prediger überall. Ganz gewiss schätzen wir das, dass ihr hier seid und Gemeinschaft mit uns habt um das Wort herum. Vielleicht, ihr mögt nicht übereinstimmen mit mir ganz genau in diese Dinge. Da frage ich auch nicht um, seht ihr? Das einzige Ding, das ist, dass ihr es betrachten sollt. Also, was du mir auch sagst, ich betrachte das auch, ich überlege mir das auch. Wenn Prediger vielleicht dieses Tonband zur Hand nehmen und sie würde sagen, nun, ich bin aber uneinig mit, das ist schon richtig, mein Bruder. Also, du magst vielleicht einige Schafen als Hirte sein, also Hirte über einige Schafen sein, und du kannst sie auch, diese Schafe, das Essen geben, was du willst. Ich versuche nur mein Bestes, dass ich direkt bei dem Wort bleibe. Denn diese sind in meine Hände gelegt vor Gott. Weil Schafen wollen Schafnahrung haben. Natürlich, meine Schafe hören meine Stimme. Und das ist was, also wir leben bei einem jeglichen Wort, was aus dem Munde Gottes rausgeht. Nicht nur ein Wort zu dann und wann, aber jegliches Wort, was hervorgeht aus dem Munde Gottes. Daran oder dadurch sollte die Heilige leben. Lasst uns jetzt aufstehen, während wir unsere Häupter beugen. Bruder Neville, hast du noch irgendetwas, was du sagen möchtest? Siehst du, Bruder Mann? Gut. Also jedermann fühlt sich gut und sagt Amen. Und nun, lasst uns unsere Häupter beugen. Ich werde jetzt Bruder Liefveel fragen, wenn er vielleicht hier durchkommen will. Wenn er hierher kommen kann, Bruder Liefveel, wenn du kannst, also Bruder Liefveel ist unser Bruder hier, ist ein Autor von Büchern und er hat jetzt ein Buch fertig, die 7 Gemeindezeitalter und arbeitet jetzt an den 7 Siegeln. Und wir werden bald hoffen, wir sie jetzt rauszuhaben. Gut, Bruder Liefveel, Gott segne euch.